bei Körperproblemen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei-Körperproblem-Podcast. Heute sitzen wir hier zusammen nicht als Zwei-Körperproblem, sondern als Vier-Körperproblem. Und mit uns zu Gast heute im Podcast ist André Posenau von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Hallo André.
Hallo.
Und mit mir oder mit uns zusammen sitzen, wenn nicht die bärtigsten Podcaster im Podcast-Universum, mit mir zusammen auf der Linken Markus Gernert.
Hallo, hallo. Markus.
Und Jan Elas.
Ja moin, man nennt uns auch Sisi Top des Podcasts.
Jetzt habe ich so lange
bemüht,
ruhig zu bleiben. Jetzt geht's schon.
Sorry. Okay, wir wollten eigentlich sehr ernsthaft bleiben, aber es hat nicht lange gedauert. Also, aber Moment,
die letzten zwei Minuten waren schon relativ
ernst. Stimmt.
Absolut.
Das stimmt allerdings.
Und das Thema ist ja auch ein ernstes.
Absolut. Kann ich nur beipflichten. Wir möchten nämlich heute über digitale Kompetenzen in den Gesundheitsberufen sprechen. Wir haben schon mal eine Folge aufgezeichnet zu digitalen Kompetenzen oder Digitalisierung im Medizinstudium mit Jan. Das ist schon ein bisschen länger her. Und heute haben wir dich, André, eingeladen, sozusagen als Experte für den Bereich Gesundheitsberufe. Mhm. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und mit der Vorstellung erzählst du einfach, wie bist du überhaupt zu dem Thema Digitalisierung, Technologie gekommen?
Alles klar. Ja, ich bin Professor an der Hochschule für Gesundheit am Department für Pflegewissenschaft und dort mit der Denomination Interaktion und interprofessionelle Kommunikation in Pflege- und Gesundheitsfachberufen. Dort verantwortlich für die Kommunikationsausbildung der Studierenden und eigentlich auch immer mit einem Blick, mit einem Auge auf die Dinge, die Interaktion maßgeblich zwischen Gesundheitsberuflern untereinander, also im interprofessionellen Kontext und auch mit den Patienten in irgendeiner Art und Weise verändern oder verändern werden. Und da lag das Thema Digitalisierung auch aufgrund meiner eigenen Affinität zu dem Thema relativ nah. Und seit 3-4 Jahren versuche ich auf der einen Seite mal zu eruieren, welche potenziellen Auswirkungen Produkte, die es jetzt schon gibt, auf diesen Alltag von Gesundheitsberuflern, Pflege oder Therapie Beruflern hat und auch in die Zukunft ein bisschen zu schauen und zu gucken, was brauchen die letzten Endes, weil wir auch permanent dran sind, ein Curriculum zu aktualisieren und zu schauen, okay, was brauchen zukünftige Pflegekräfte jetzt speziell in meinem Fall in 10, 15 Jahren für Kompetenzen, damit sie wirklich aktiv das Gesundheitssystem der Zukunft auch mitgestalten können.
Du hast gesagt, du bist affin. Wie kamst du zu dem Thema? Ist das schon Wie bei uns so früher Star Trek Nerd oder sonst was irgendwie?
Star Trek und Star Wars kamen relativ spät bei mir, Star Trek eigentlich nie, aber so wie alle, ich verfolge ja auch euren Podcast und ich muss sagen, was die Konsolenhistorie angeht, wir könnten gerne in meinen Keller gehen. Die Atari 2600 war meine erste Konsole, die ich zu Hause hatte. Pong, der Game Boy, den ich exzessiv damals benutzt habe und seitdem eigentlich relativ großer Nintendo- und Sony-Fan, was diese ganze Digitalitätsgeschichte und Unterhaltungsmedien angeht. Ich habe relativ wenig PC-Erfahrung, war sehr schnell auf dem Mac damals unterwegs, 93, habe mich gefreut, dass ich einen hatte, aber keiner konnte mir helfen, weil alle einen PC hatten und dann so die großen Fragen, wo kriegt man Drucker her und so. Also das waren die Dinge, die mich in den 90ern irgendwie damit beschäftigt haben. Und ich fand es dann eigentlich relativ spannend, muss ich sagen, seit das iPhone auf den Markt kam, das erste, wo ich das große Glück hatte, das am ersten Tag zu bekommen und dann wirklich alle Modelle durchzutesten, weil das, finde ich, hat den Alltag schon wirklich massiv verändert und vor allem auch die Dinge meines Erachtens, die damit einhergehen, also all die Tracking-Tools, die wir haben, die Quantified Self-Bewegung, die damals initiiert wurde, die ich sehr spannend fand, immer noch spannend finde, aber auch kritisch betrachte mittlerweile, muss ich sagen, und all diese Dinge, die damit einhergehen, die dann gemündet haben darin, dass ich aus wissenschaftlicher Perspektive jetzt draufschauen kann, okay, was passiert eigentlich, wenn wir anstelle der Patientenbeobachtung einfach nur noch Tools haben, Notification-Systeme, die Pflegekräften Informationen über den Status eines Patienten geben zum Beispiel. Also das war so der, das ist so irgendwie die Entwicklung vom persönlichen Spaßbereich hin zum wirklichen Beschäftigen im Rahmen der Arbeit.
Und wie ist das sozusagen bei euch in der Hochschule verortet, das Thema? Also ist das ein großes Thema? Ist das ein Thema, eher so ein Nischenthema?
Ja, also ich glaube, keine Hochschule kann sagen, dass Digitalisierung ein Nischenthema ist. Was bei uns momentan der Fall ist, glaube ich, dass wir alle irgendwie auf einer Suche sind, wie man es curricular so verankern kann, dass man es auch auf andere Hochschulen oder auch auf die Fachschulen übertragen kann. Also jetzt, wenn wir auf die Pflege speziell schauen, wir haben ja zwei Ausbildungsorte mittlerweile, auf den einen Seiten jetzt die Hochschulen, die immer mehr im Kommen sind und auf der anderen Seite die Fachschulen, die ja über 99% des Nachwuchses sozusagen generieren. Und dass man dort quasi jetzt etwas entwickelt, was im Längsschnitt ähnlich wie die Evidenzbasierung des fliegerischen Handelns oder auch wie Kommunikation quasi sukzessiv im Verlauf der Ausbildung oder des Studiums den Studierenden hilft, später ihren Alltag zu gestalten. Mhm. Und da sind gerade irgendwie alle auf der Suche, auch in den Therapieberufen, ist so mein Gefühl.
Das ist ein gutes Stichwort, weil vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, ihr habt an der Hochschule für Gesundheit Pflegende und auch noch andere Berufe, ne? Kannst du da vielleicht nochmal?
Ja. Wir haben mehrere Departments bei uns, das Department für angewandte Gesundheitswissenschaften, das Department of Community Health und das Department für Pflegewissenschaft. Und was man bei uns machen kann, man kann die primär qualifizierenden Gesundheitsberufe studieren. Das heißt Hebammenwissenschaft, danach bin ich Hebamme und habe einen Bachelor. Ich kann Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie bei uns studieren in einem dualen System und ich kann Pflege bei uns studieren. Jetzt auch mit dem neuen Pflegeberufereformgesetz erstmalig wirklich ganz klassisch, dass ich Pflege primär qualifizierend studiere, ohne Arbeitsvertrag, was ja bisher immer eine Vermischung war aus den unterschiedlichen Gesetzen und Probleme mit sich gebracht hat. Und wir haben noch weitere Angebote, aber ich glaube, das war das, was die Hochschule am Anfang am meisten von anderen Hochschulen unterschied.
Und jetzt hast du gesagt, ihr versucht es, das Thema auch irgendwie curricular zu verankern. Ja. Wie seid ihr da reingegangen?
Erstmal haben wir es, glaube ich, gemacht, so wie viele. Wir haben Modul gemacht. Also dann Gesundheitsinformatik hieß das, glaube ich, bei uns. Wir packen da alles rein, was irgendwie blinkt, mit USB verknüpfbar ist und per WLAN irgendwie funktionierte. Und das heißt, wir haben irgendwie versucht, Out-of-the-Box-Produkte zu nehmen, die es jetzt zum Beispiel gibt. Wir haben versucht, Alexa-System in EduRoam und so weiter zu installieren, was der absolute Horror war mit der internen IT. Und haben die Leute versucht, ausprobieren zu lassen, welche potenziellen Vorteile hat das? Welchen Vorteil hat eine Spracherkennung für die Dokumentation? Und auf der anderen Seite muss man ja auch ehrlicherweise sagen, gibt's im Alltag von Pflegekräften heutzutage relativ wenig, was wir, glaube ich, unter modernen E-Health-Lösungen sehen, sondern das ist noch relativ analog an der Stelle. Also die ganzen großen Assistenzsysteme, Roboter etc., also all diese Dinge, ich sag mal, der Patient am Ende des Tages mitbekommt wirklich, da passiert ja noch relativ wenig in deutschen Krankenhäusern, wenn wir nur in dem Setting bleiben. Im Hintergrund, das, was der Patient nicht mitkriegt, da passiert ja relativ viel im Rahmen der Digitalisierung mit Dokumentationssystemen und so weiter. Und da haben wir versucht, das ein bisschen abzubilden. Wobei wir sagen müssen, oder ich sagen muss jetzt im Nachgang, dass die Erfahrung damit und auch Workshops, die wir zum Beispiel dann mal mit dem Fraunhofer gemacht haben, am Ende des Tages einfach nicht weit genug gehen. Weil das sind so kleine Insellösungen, die ab und zu mal aufzeigen, welches Potenzial hat, welche Möglichkeit in welchem Zusammenhang. Aber da ist jetzt nicht der große Wurf in irgendeiner Art und Weise bei, wenn man es in ein Modul verankert und das war es dann über 3,5, 4 Jahre entfernt. Und deswegen geht der Gedanke jetzt dahin, ähnlich wie Kommunikation und das wissenschaftliche Handeln und Denken am Anfang des Studiums zu platzieren in einem Modul und dann immer wieder sukzessiv, sei es bei chronischen Patienten dann im 4., 5. Semester nach dem neuen Curriculum, sei es nachher zum Beispiel in unterschiedlichen Settings und so weiter und so fort zu positionieren und dann immer entsprechend entweder der Krankheitsbilder oder der Lernfelder der entsprechenden Dinge, die in dem Moment dann lernen sollen, im Idealfall, mit zu verknüpfen und überall Möglichkeiten aufzuzeigen, wo passt das rein und wo könnte man um eine Ecke denken. Also das wirklich handhabbar zu machen, weil ich glaube, eine große Scheu ist bei vielen, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können, was das überhaupt bedeutet. Jeder benutzt den Begriff Digitalisierung, aber was das letzten Endes in der Praxis bedeutet. Ich meine, ihr seid ja auch gefühlt den halben Tag auf Twitter unterwegs. Ich glaube, jeder zweite Hashtag ist irgendwie Digitalisierung. Ihr schlag mich tot. Aber wenn ich ins Krankenhaus komme heute, weiß ich nicht, mir die Schulter ausrenke, werde ich immer noch so versorgt wie vor 10 Jahren. Vielleicht bessere Behandlungsmethoden, aber wirklich digital ist da bisher noch relativ wenig.
Wie weit geht ihr da bei den Studierenden? Zeigt ihr denen, was im Moment möglich ist? Lasst ihr die das anwenden oder lasst ihr sie auch weiterentwickeln und tatsächlich gucken, was für Probleme gibt es und wie könnten wir die gemeinsam lösen oder so?
Die Problematik beim Zeigen, was es gibt, ist meines Erachtens ein bisschen, also da ist ein Problem drin, weil es noch nicht so viel gibt. Es gibt die ganzen Klassiker wie Pepper und aber die Schlagbegriffe oder die Highlight-Projekte, möchte ich mal sagen, die man immer hört, wenn man über die ganze Sache spricht. Aber es gibt relativ wenig, finde ich, was gerade anzuwenden ist. Ein kurzes Beispiel dazu. Wir haben in einem Workshop mit wirklich namhaften Anbietern von Produkten uns unterhalten. Und für die war es total spannend zu sehen, was unsere Studis gerne hätten in der Praxis, was denen das Leben erleichtern würde. Und auf der anderen Seite haben die ein bisschen gezeigt von dem, was sie machen. Das war nicht wirklich befruchtend, also es war sehr unproduktiv, aber auch spannend aufgrund der Unproduktivität, weil man gesehen hat, okay, da operieren zwei Welten irgendwie nebeneinander her. Und dann haben Studierende geäußert irgendwie im Verlauf des Gesprächs, was für uns gut wäre, wäre ein Urinbeutel, die einen Scanner hätten. Und der Scanner sagt mir, ist da Blut im Urin oder macht eine Analyse und dann kriege ich eine Notification. Mhm. Und alle Studis, boah, das wäre total super. Ich muss nicht mehr über den Flur laufen wegen solchen Dingen und so weiter. Ich kann mich wirklich 2 Minuten unterhalten und gehe nicht nur rein und guck, ob der Beutel irgendwie voll ist. Und die Anbieter haben wirklich gelacht in dem Moment, weil, nee, ist ja ein Wegwerfartikel, das lohnt sich ja nicht. Und da hat man gesehen, wie die beiden Welten irgendwie, wie ich finde, so aneinander vorbeigelebt haben. So der reale Bedarf der Pflegekräfte in der Praxis wirkte dann potenziell lächerlich, also wurde wirklich gelacht an der Stelle und nicht miteinander, sondern im Sinne von, nee, wir machen noch keine Urinbeutel. Und auf der anderen Seite dieses völlige fehlende Verständnis dafür, dass so eine partizipative Herangehensweise vielleicht bei der Entwicklung dieser Tools für viel mehr Effizienz sorgen dürfte, auch was die Akzeptanz und Nutzung in der Praxis betrifft. Und deswegen ist dieses Zeigen von potenziellen Produkten und dieses Weiterentwickeln war bisher nicht so. Ich meine, gut, das war jetzt auch vor 3-4 Jahren. Mittlerweile gibt es deutlich bessere und interessantere Produkte. Aber das war damals nicht so erfolgsversprechend. Ja. Wobei meine Idealvorstellung ist, dass die am Anfang Dinge kennenlernen, ausprobieren, sich auch scheitern bei der Anwendung und dass sie gegen Ende des Studiums vielleicht nochmal wirklich partizipativ in den umfangreicheren Austausch gehen, wo auch, weißt du, wenn die Bachelorarbeit geschrieben wird, dann ist die Bachelorarbeit, dann ist so ein Nebenprojekt vielleicht spannend. Aber dann ist jetzt nicht mehr die große Aufmerksamkeitsspanne irgendwie auf ein Modul gerichtet. Ich weiß nicht, wie es hier ist bei euch. Und da nochmal so ein schönes Nebenprojekt, wo die Expertise dann auch zählt, der Examinierten schon. Das fände ich, ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise.
Also auch die Frage, ob wir Studierende so handlungsfähig kriegen, dass wenn die merken, Mensch, die Firma, die zieht irgendwie nicht, obwohl wir hier eine ganz gute Idee haben, kommen wir, machen ein Start-up, stellen eine wiederverwertbare Sonde für Urinbeutel her und gucken, ob wir das nicht alleine hinkriegen, was ja gerade so in NRW, wir haben ja alle gelesen, NRW hat Berlin überholt in der Start-up-Szene und ist ja ungefähr ähnliche Größe, also in dem Sinne großartig für uns. Das wäre ja toll, wenn wir die Studierenden da hinbekommen.
Vollkommen, wobei das primäre Ziel ist die Qualifikation fürs Bett und nicht weg vom Bett. Also ich fände es schwierig zum Beispiel, wenn die Digitalisierung so groß wird vom Anteil im Studium, dass die, ich meine, wir haben eh genug zu kämpfen im Feld, ne, warum soll ich überhaupt Pflege studieren, ist immer noch die Frage, die jedem Student gestellt wird und jeder Studentin, aber da den Input zu liefern oder generell mal mitzuwirken, also es gibt ja auch ganz viele Produkte, wo man sich einfach fragt, was soll das, warum wird das gemacht, zum Beispiel eine VR-Brille, die Leitlinien ins Sichtfeld packt, die ich mit Gesten wie dem Nicken im Sinne von Ja und Nein steuere. Diese Gesten sind im kulturellen Austausch und in der Interaktion relativ klar belegt mit Ja und Nein. Wenn ich vor einem Patienten so nicke, nach links und rechts, dann verändert das einfach das Miteinander. Und die Frage ist, warum werden solche Dinge nicht akzeptiert? Ich glaube, weil frühzeitig Leute nicht eingebunden werden, die diese Dinge entwickeln, die diese Dinge gebrauchen in der Praxis nachher. Und auf der anderen Seite ein bisschen mehr Weitblick, dass man vielleicht wirklich unterstützend entwickelt und nicht so massiv beeinflussen. Das halte ich für ein großes Problem.
Du hast ja eben schon von zwei Welten gesprochen, und zwar die Welten der Entwickler und dann die Welten der Anwender, die irgendwie manchmal nicht zusammenkommen.
Ja.
Für mich stellt sich die Frage, wie nimmst du es wahr, dass generell schon zwei Welten aufeinander prallen, und zwar einmal das Gesundheitswesen und die ganze Welt der Digitalisierung, weil das Gesundheitswesen, gerade die Pflege gerade am Bett, die Pflege am Bett ist ja gefühlt noch einer der Berufe, die erstmal auch ohne Digitalisierung funktionieren könnten. Und man hat oft auch das Gefühl, dass viele Leute den Beruf wählen, die vielleicht auch weniger Lust haben auf den Bürojob, den IT-Job oder wie auch immer, worauf ich hinaus will. Wie nimmst du generell überhaupt die Motivation von deinen Studierenden wahr, digitale Medien kennenzulernen, sich für digitale Lösungen zu interessieren, beziehungsweise sagen die vielleicht auch einfach, komm, lass mich in Ruhe mit dem Zeug, ich will im Prinzip nur von Mensch zu Mensch handeln, weil deshalb habe ich mir den Beruf ausgewählt.
Oh Gott, die werden mich hassen, wenn ich das so sage. Mein Eindruck bei den Studierenden, Jan, hör auf. Nein, der Eindruck bei den Studierenden ist dass sehr diese körper- und personenbezogene Arbeit für die im Mittelpunkt steht und das auch eigentlich der, ich sag mal, langfristig motivierende Faktor ist und viele daraus auch ihre Befriedigung bekommen wirklich und die sinnstiftende Tätigkeit, die sie mit der Arbeit an einem anderen Körper an der Stelle haben. Ich höre immer wieder, dass üblicherweise erstmal kritische Positionen eingenommen werden, anstelle von, okay, lass doch erstmal gucken. Lass mal gucken, was sie haben, was ist das für ein Produkt und so weiter, ich probiere es mal aus, sondern erstmal direkt abgewickelt wird. Und ich habe bisher keinen Studenten gehabt, der wirklich einen Mehrwert in Produkten, die vor dem Patienten auch verwendet werden, von sich aus mit ins Seminar gebracht hat oder auch mal gesagt hat, okay, wir haben jetzt das und das und das Produkt. Üblicherweise passieren die Dinge im Hintergrund. Mhm. Ich meine, ihr habt ja auch schon über individuelle Medizin, also individuelle Therapien und so weiter, die Krebstherapien aus dem, der Buch heißt Zukunftsmedizin, hast du gesagt, ne? Genau. Das ist ja Wahnsinn. Da brauchen wir ja keine Sekunde drüber hier sitzen und diskutieren. Das ist ja grandios einfach, wenn das funktioniert. Auch mit den Implikationen und Veränderungen, die das Ganze für die Vergütungsmodalitäten im Gesundheitssystem mit sich bringt. Aber bei den Studierenden sehe ich eher eine eher skeptische Haltung an der Stelle. Also das ist mein Eindruck, den ich habe.
Ich komme auch auf die Thematik, weil ich mal in einem Projekt gearbeitet habe, wo es darum ging, ein Serious Game zu erstellen, auch im Gesundheitswesen. Und da haben wir halt auch Gruppen von Personen interviewt, die vermeintlich einen guten Einfluss auf diese Spielentwicklung bringen könnten. Und da waren wir auch in der Schule, in der Altenpflegeschule in dem Fall. Und die Leute, die erstmal grundsätzlich offen für die Thematik an sich waren, waren die, die halt privat zum Beispiel jetzt auch Zocker waren. Mhm. Ne? Also das liegt ja dann auch nahe. Die Leute, die sich dann privat damit auseinandersetzen, aber halt auf einer totalen Entertainment-Ebene, die lassen sich dann eher drauf ein und sehen vielleicht auch den Mehrwert da drin. Und ich fand es damals schon schwierig und wenn ich dich reden höre, dann denke ich mir, ihr habt dieselben Probleme. Ich finde es ganz schwierig, Leute zu begeistern und denen den Mehrwert irgendwie zu erklären von Dingen, die ja auch erstmal abstrakt sind. Ne? Also dass alles, was digital passiert und was da auch möglich ist, ist für die, die sich nicht eh schon privat dafür interessieren, oft irgendwie abstrakt und da ist eine riesen Hürde, irgendwie da überhaupt mal ranzugehen.
Aber ist es nicht bei allen abstrakten Dingen so? Also wenn ich konkret meine Handlungsweise in meinem Beruf, den ich tagtäglich vollziehe, indem ich auch glaube, das ist auch sehr interessant bei unseren Studierenden, nach dem ersten Praxiseinsatz sind die Experten. Also, naja, da muss man sich auch ganz klar sein, die haben dann die Welt gesehen in vielen Fällen. Und dann wird auf einmal überlegt, okay, stell dir vor, du hättest X, Y und Z und das würde deine Arbeit erleichtern. Mhm. Ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, relativ gering, dass sie ohne dieses Ding, nehmen wir mal irgendwie ein Objekt, anfassen und benutzen zu können im Alltag, sagen können, das ist was für mich, das erleichtert mir meine Arbeit.
Absolut. Ich glaube, die besondere Stellung, die da digitale Medien oder die Digitalisierung, der ganze Prozess an sich hat, ist, dass du in jeder Hinsicht, also in jedem Genre, sag ich mal, kriegst du nur gesagt, da kommst du nicht drum rum, das musst du benutzen. Du musst dich drauf einlassen. Ne? Und wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, hier, ich habe einen elektrischen Rollstuhl, mit dem kannst du leichter die Patienten von A nach B fahren und du sagst, ja, ich schiebe aber gerne, ne, dann geht das, aber die Leute kriegen ja auf den Weg, Digitalisierung führt keinen Weg dran vorbei, du musst dich dafür interessieren und am besten musst du auch begeistert sein, sonst bist du direkt irgendwie einen Schritt hinter allen anderen.
Ja. So. Aber können die das nicht peer-to-peer machen? Wir haben ja jetzt auch Studierende, die vorher eine Krankenpflegeausbildung gemacht haben, die in den Digitalisierungskursen ihre eigenen Erfahrungen mit reinbringen, die dann über Pflegeroboter berichten oder hier diese Roboter, die eigentlich nur die Bettwäsche wegbringen und dann aber nachts auf den Stationen patrouillieren, die über digitale Fieberkurven berichten. Und das kommt unheimlich gut bei den anderen Studierenden an, weil die so aus ihrer Erfahrung berichten, was es für Vorteile hatte, auch wo es nicht funktioniert, wo vielleicht die Pflege gar nicht genügend berücksichtigt wurde in so einer digitalen Fieberkurve oder sowas. Und das macht ganz viel, weil die irgendwie eine andere Street Credibility haben, als wenn wir das erzählen. Und das funktioniert total gut.
Ich glaube auch, dass die, also den Punkt mit den Peers, den du angesprochen hast, egal, was ich darüber sage und egal, wie potenziell motivierend ich versuche, auf die einzuwirken, wenn es nicht aus denen herauskommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sie da eine positive Einstellung zu entwickeln werden. Das Problem nur an der Stelle ist, die kommen ja nicht damit in Kontakt. Also wir zum Beispiel hätten jetzt, ich meine, interprofessionell könnte man da zwischen Medizinern und Pflegestudierenden machen, der OWH und der HSG, aber die kommen bei uns üblicherweise gar nicht in Kontakt, außer mit den klassischen Dingen wie jetzt intensiv, Monitoring und so weiter und so fort. Aber Assistenzsysteme, Roboter in der Praxis, also Was ich mich wirklich frage, warum das noch nicht initiiert wurde, ich glaube, das wäre eine wundervolle Erfindung, ist ein Assistenzwagen, der hinter der Pflegekraft herfährt und wenn die Pflegekraft was vergessen hat, zurückfährt und die ganze Sache holt. Weil eine Sache im Alltag ist nämlich immer, dass die Leute immer was vergessen und holen müssen. Also so eine Trivialität, die mehr Zeit am Patient ermöglicht, die auf der anderen Seite keinem wehtut am Ende des Tages und die Interaktion in dem Maße beeinflusst, dass sie nicht unterbricht. Also solche Kleinigkeiten, die nicht wirklich eine Gesundheitstechnologie sind am Ende des Tages, also da wird der Diabetiker nicht vom besser leben können an der Stelle, aber die, glaube ich, den Alltag erstmal erleichtern. Das könnte eine Möglichkeit sein, um die Leute daran zu führen, weil wenn wir uns die Strukturen in der Pflege, ob es jetzt Altenpflege ist oder Gesundheits- und Krankenpflege, es sind ja überwiegend Frauen, die immer noch diesen Beruf machen und der Altersdurchschnitt ist relativ hoch und die Verweildauer ist nicht relativ hoch. Und da müsste man, glaube ich, also da wird es schwierig, wenn zum Beispiel jetzt die Studierenden kommen und sagen, hier sind neue Technologien, das müsste aus dem Feld idealerweise kommen und da müssten Kontaktmöglichkeiten geschaffen werden. Mhm. Und das könnte so ein Gamechanger sein, irgendwie am Ende des Tages.
Ja, ich habe eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich habe mal irgendwann, oder ich habe längere Zeit an der Fachhochschule Münster gearbeitet und habe dann ein Seminar gehabt und die mussten was präsentieren am Ende. Und dann sagten da zwei Leute, ja, boah, echt Angst davor und so. Und ich sage, ja, warum denn? Ja, wir können das halt schlecht üben und so. Ich sage, warum? Ja, wir haben keinen Beamer. Also wir haben zwar einen Beamer bei uns, aber derjenige, der den bedienen kann, der hat gekündigt vor 2 Wochen. Ja, hey, sorry, ne? Das heißt, da gibt's ja, also das ist, glaube ich, ein Beispiel, was in sehr vielen Schulen immer noch stattfindet. Gut, an der Hochschule ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist so die Realität einfach da, ne?
Das ist ja eine schöne Überleitung generell zum Thema digitale Kompetenzen.
Ja.
Was glaubst du zusammen? Ja, naja, ein Beamer bedienen ist ja irgendwo. Ja,
absolut. Ganz kurz dazu. Ich hatte eine Sache noch, ich war letztens an einer Fachschule und die haben noch einen Fernsehwagen gehabt. Geil. Könnt ihr euch noch an einen Fernsehwagen erinnern?
Ja. Nie hat jemand den Schlüssel gehabt.
Ja. Ist das wahr? Oh, der Fernsehwagen kommt, wir lehnen uns zurück. Und
Videorekorder.
Ja, ne, ich glaube, da war schon DVD-Player jetzt drin. Aber auch diese Unterschiede, ne? Ja. Ich meine, der ganze Spaß kostet ja am Ende des Tages. Also wenn wir die Möglichkeit haben, bei uns durch QV-Mittel 5 Alexas zu kaufen und das abzurechnen und noch 3-4 andere Tools irgendwie, die unterstützen, oder mal Tracking-Uhren zu kaufen, damit die mal sehen, wie verändert es meinen Alltag. Motiviert mich das überhaupt, wenn meine Uhr mir sagt, ich habe mich erst 28 Minuten bewegt? Und wie blöd komme ich mir eigentlich dabei vor, wenn ich dann zu Hause auf der Stelle laufe, nur um diese 30 Minuten voll zu machen?
Hast du schon
Was macht das mit mir?
Wie bitte?
Hast du schon mal gemacht? Ja, natürlich habe ich das schon mal gemacht. Also, also nicht nur mit der Apple Watch jetzt. Mittlerweile habe ich eine gute Einstellung dazu entwickelt, aber ich habe meine Atmung getrackt lange Zeit. Ich bin Asthmatiker und habe überlegt, ob das irgendwie einen positiven Mehrwert hat für mich. Hat mich nur mehr gestresst als andere. Also das Tool soll auch anzeigen, quasi aufgrund der Bauchspannung und Atmung, ob ich gestresst bin oder nicht. Und jedes Mal, wenn ich total entspannt war, hat es gesagt, ich bin gestresst. Und im Umkehrschluss habe ich mich eigentlich nur noch mit dem Ding beschäftigt, habe versucht, dass es richtig am Hosengürtel sitzt und so weiter und so fort. War eine Katastrophe. Tracking-Uhren habe ich alle durchprobiert, um zu gucken, welche Auswirkungen das hat. War das wirklich motivierend? Wobei ich sehr spannend finde, dass die Algorithmen, die dahinter liegen, alle Menschen irgendwie gleich machen. Das finde ich ist total traurig am Ende des Tages. Also ein Algorithmus, der definiert, ob ich heute gut gelebt habe oder nicht.
Ja.
Genauso das Thema Schlaf. Also wir wissen ja alle, dass beim Thema Schlafen, manche kommen mit 6 wunderbar zurecht, manche brauchen 7. Wenn ich an meine Mutter denke, die kann locker 11 Stunden schlafen und ist immer noch erschöpft danach. Während ich so im Durchschnitt 5,5 bis 6 Stunden habe, und das ist völlig in Ordnung. Ist auch ein Liter Kaffee, den ich auch tracken kann mit meinem Ernährungstagebuch. Aber viele dieser Dinge haben bei mir persönlich, nachdem positive Entwicklungen im Sinne des Tools sich eingestellt haben, keine Langzeitmotivation erzeugt. Also ich futter mittlerweile wieder genauso ungesund wie vorher. Und auch bei der Bewegung. Wenn ich keine Lust habe, bewege ich mich nicht. Also da macht auch die Uhr nichts, weil es ja auch nur Schablonen sind hinsichtlich der Motivation. Die ist nicht auf mich abgestimmt und fragt nicht zum Beispiel, das finde ich bei der Apple Watch eine Katastrophe. Wir haben 31 Tage im Monat. Wenn ich 2 Tage krank bin, kann ich meine Gesundheitsziele nicht erreichen. Die fragt nicht, du hast heute nichts gemacht, warst du krank? Ja, nein. Nein, die sagt einfach verloren. Und da finde ich relativ unfair. Ein Kollege von mir ist Jude. Der darf sich halt an Sonnabend nicht bewegen. Der hat nie die Möglichkeit, diese Achievements über eine Woche zu bekommen, weil er sich an dem Tag nicht 30 Minuten aktiv bewegen kann.
Und das kann man nicht?
Nein.
Okay.
Also so eine simple Einstellung wie zum Beispiel Religion, Krankheit oder ich sag mal so Kategorien, von denen wir wissen, dass sie einen Einfluss haben auf das Leben der Menschen. Ja. Da, wo für mich Individualisierung eigentlich anfängt. Ja. Ne?
Noch schöner wäre ja, wenn man einfach einen Tag aus der Rechnung streichen kann, ohne einen Grund anzugeben.
Ja, ja. Dieser Cheat Day.
Oder einen guten Kollegen hat, der mal einen Tag die Uhr für einen trägt. Ja, das wäre ja wohl auch mal irgendwo nett gewesen.
Hier, wie so ein Carpool macht man dann so einen fitten
Armband-Pool. Genau. Das ist eine Dienstleistung des 21. Jahrhunderts. Du, morgens reichen alle ihre Schrittzähler bei dir ein. Du gehst dann wie sonst mit Hunden, gehst du mit den ganzen Schrittzählern spazieren, gibst dir abends im Büro wieder ab.
10 Uhren links, 10 Uhren rechts.
Ich glaube, so wie wir vier hier sitzen, würden wir einen gesunden Menschen geben, wenn man das mal so mittrackt.
Was willst du denn damit sagen, Max?
Nix.
Ach so, nix. Okay. Wie wär's mit dem Startup, ist meine Frage jetzt. Also wir können,
was wäre das Thema? Also rosa Socken gibt's schon, das können wir uns knicken.
Ich würde die Urausführgeschichte machen.
Oh ja.
Wollen Sie? Ich würde dich bezahlen dafür.
Ja. Und dann macht eine gleichzeitig bieten wir ein Plattformmodell an, wo die Leute dann draufgehen können, um die Leute, die die Uhr vermieten wollen, vergeben wollen, die Leute finden, die sie quasi...
Ja. Und natürlich muss das Ganze noch an Social Media irgendwie vernetzt sein, dass du auch posten kannst, heute ist Cheat Day.
Klar.
Und Bild Füße hoch und so.
Aber das zum Beispiel, ne, kulturell ist ja bei uns verankert. Es gibt einen Tag die Woche, wo wir irgendwie sagen, weißt du was, lass 5 Grad sein. Dass sowas nicht abgebildet wird. Natürlich ist das nicht hundertprozentig gesund. Aber ganz ehrlich, jedes Tool ist doch demotivierend, wenn es von mir eine Strenge fordert, die eigentlich nur ein Algorithmus liefern kann. Und mal zu sagen, ganz ehrlich, an Weihnachten, dass Live-Sum mir zum Beispiel nie gesagt hat, hör mal, heute ist Weihnachten, pack mal 1000 Kalorien drauf und ist alles immer noch gut. Du warst bisher top unterwegs. Ich verstehe das nicht. Also da finde ich, sind auch die Versprechen, die häufig gemacht werden, was Individualisierung dieser Tools angeht, sei es jetzt im Consumer-Bereich, also das sind ja alles Produkte, die man mittlerweile irgendwo kaufen kann. Das finde ich eigentlich sehr schade.
Aber ich glaube, da ist es auch eine große Frage, wie man Gesundheit, den Begriff Gesundheit auslegt. Und da geht es natürlich erstmal nur um die Daten, die man auch messen kann. Ne? Mhm. Wenn man jetzt auf psychische Gesundheit geht, dann ist das deutlich schwerer zu tracken irgendwie. Mhm. Und wenn jetzt den Leuten sagst, ernähr dich jeden Tag gesund, kannst du es gut messen. Aber wenn jemand sagt, ich brauche einen Cheat Day, vielleicht auch 2 Cheat Days die Woche, oder ich will mich gar nicht tracken, weil ich mich dann besser fühle, dann ist das ja auch eine Art von Gesundheit, die darüber schnell vernachlässigt wird, über die Art von Datenerfassung. Mhm. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, aber ich finde das ganz cool, dass also dieses... Du hast gesagt, du hast alle durchprobiert, so alle Uhren und hast dich da reingearbeitet. Und das, glaube ich, ist das, was auch die Studierenden, wie du es gesagt hast, mit Alexa und solchen Sachen einfach auch erfahren müssen. Also wirklich, und mit ganz vielen Dingen, also ob das jetzt Roboter sind oder sonst welche Technologien, die müssen aktiv das erleben. Weil ich muss auch sagen, ich habe eine hohe Affinität zu Technologien, aber ich habe auch keine Apple Watch oder keinen Tracker oder so. Aber das zu erfahren, ist, glaube ich, extrem wichtig.
Mhm. Vor allem, was macht das mit mir? Ja, genau, also wir hatten zum Beispiel zu Hause, weil ich im Winter, wenn die Heizung läuft, kriege ich katastrophal Luft. Das heißt, ich habe mehrere Systeme, die mir genau sagen, Luftfeuchtigkeit in welchem Raum, und ich hatte von Netatmo diese, oh Gott, wie heißen sie nochmal, diese Home Coaches werden sie mittlerweile genannt. Du stellst sie in ein Zimmer und der sagt dir, wie gut die Luft ist.
Okay.
Und wenn die schlecht ist, sollst du lüften. Die halbe Familie hat den Winter über gefroren, weil ich einfach gesagt habe, das Ding sagt, die Luft ist schlecht. Und also man verliert ja auch irgendwie den Bezug, weil vor dem Tool habe ich gerochen und habe gesagt, oh, ist ein bisschen muffelig, ich mache mal das Fenster auf oder irgendwie, ich brauche Frischluft, ein bisschen Kühle. Was das mit einem macht, wenn so ein Algorithmus in einem Ding am Ende des Tages sagt, was ist richtig und was ist falsch und überhaupt nicht auf mich eingeht an der Stelle. Keins dieser Tools hat mich am Ende des Tages gefragt, ging es dir gut damit heute? Mhm. Du hast heute 300% deines Bewegungsziels erreicht. Wie geht's dir?
Okay. Ja, aber ich meine, letztendlich verliert man ja wahrscheinlich auf einer so einer gesellschaftlichen Ebene Kommunikation, hast du schon angesprochen, und jetzt auch sowas wie fühlen und kritisch selber reflektieren, verliert man vielleicht einen Teil der Wahrnehmung oder was? Oder der Selbstbeurteilungsfähigkeit, Dinge zu beurteilen?
Ja. Ich glaube, dass ich höre es von Kollegen, die im Intensivbereich arbeiten. Mhm. Wir haben auch einen neuen Kollege jetzt bei uns, der mit einer Denomination für Critical Care bei uns ist, der sagt, dass die neuen Auszubildenden oder Studierenden immer mehr Probleme haben im Rahmen der Patientenbeobachtung. Mhm. Es geht nur noch um Monitore, aber die sehen nicht, ob ein Patient blau anläuft oder nicht im eigentlichen Sinn. Die können diese Nuancen nicht mehr feststellen. Und wir haben auch Studierende, die zum Beispiel sagen, ja, warum soll ich denn noch irgendwie analogen Puls messen? Wir haben doch Geräte dafür, wo ich mir nur denke, so, okay, aber ein Gefühl dafür zu entwickeln, wäre schon mal relativ sinnvoll. Ich will jetzt nicht das Szenario ausmalen, wenn der Strom weg ist auf einmal, all die Geräte nicht mehr funktionieren und alle Akkus leer gesaugt werden. Aber ich glaube, da geht schon einiges verloren. Und ich glaube auch, dass Wahrnehmung dadurch definitiv beeinflusst wird, also die Art und Weise. An der Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel finde ich das sehr spannend zu beobachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Studierenden zum Beispiel, dass die Abstände und die intensive Auseinandersetzung bei vielen Studierenden mittlerweile in kurzen Phasen sehr hoch ist, aber sich exorbitant lange mit komplexen Dingen auseinanderzusetzen, wird für viele immer schwieriger. Ich merke das zum Beispiel daran, dass immer mehr die Fragen können wir nicht Klausuren mit dem Computer schreiben? Und dann die Rückfrage, was ist der Grund dafür? Ja, ist einfacher. Da können wir besser mit, also ich weiß nicht. Also ich finde das eher, ehrlich gesagt,
aber ich glaube, das ist auch echt eine Altersfalle, in die wir reinlaufen. Also ich glaube, dass wir da früher wirklich auch nicht viel besser waren. Das kommt uns jetzt nur so rückblickend so vor, als haben wir uns länger konzentriert können. Ich glaube, wir haben uns auch maximal so die Spanne zwischen zwei Werbepausen irgendwie bei MacGyver konzentrieren können oder so. Und ich habe ja dann nochmal wieder studiert und da habe ich wieder Klausuren mit der Hand schreiben müssen, 2006. Und ich fand das unheimlich anstrengend, weil ich nie Texte mit der Hand geschrieben habe und auf einmal nichts mehr einschieben konnte. Wenn ich jetzt irgendwie Texte schreibe, dann schreibe ich die runter und dann fällt mir nochmal was bei der Einleitung ein und dann schreibe ich das da rein. Mit der Hand machst du ein Sternchen, zwei Sternchen, irgendwo machst du 27 Sternchen, dann denkst du dir, muss ich das blöde Ding nochmal abschreiben, ich muss mir ein Konzept vorher. Das fand ich unheimlich anstrengend. Ja. Also das finde ich gar nicht so schlimm. Aber den anderen Punkt, wir sind neulich mit den Alumni hier zusammengesessen, beim Alumni-Tag haben gefragt, was brauchen wir eigentlich für Ärztinnen und Ärzte an Digitalkompetenzen? Das ist lustig, da haben ganz viele gesagt, ja, Digitalkompetenzen wichtig, müssen wir auch sammeln, aber das Erste, was alle lernen müssen, auch alle Patientinnen und Patienten vor allem, Selbstwahrnehmung, Körpergefühl erstmal wieder schärfen, selbst entscheiden können und zwar sinnig entscheiden können, habe ich mich verlegen oder habe ich gerade einen Herzinfarkt? Und und das geht komplett verloren, genau wie du gerade sagst. Also da lassen wir uns so ein bisschen vorschreiben, wie wir uns fühlen eigentlich von digitalen Techniken oder Ähnlichem.
Ist ja auch leicht. Ne? Es ist ja total einfach, auf den Bildschirm zu gucken und das Handy sagt mir, heute bist du gesund und munter und du bist genug gelaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das, wenn man den Rahmen da mal ganz groß spannt, viel mit der Gesellschaft macht und noch machen wird.
Wenn es das tun würde, wäre ich ja total glücklich. Leider sagt es ja nicht, heute bist du gesund und dein Leben ist super, sagt ja eher, boah, es könnte aber noch geiler sein. Und das ist ja das. Also da bin ich der Erste, wenn du so Happiness-Apps hast, die dir sagen, Mensch, Jan, ey, läuft schon, komm, ja, du bist außer Form geraten, aber andere in deinem Alter noch schlimmer.
Aber ein bisschen netter
Kerl. Ja, super. Ja. Aber das tun die ja nicht. Die sagen, du hast jetzt 1.500 Schritte gemacht, lauf, Alter.
Ja, ich habe letztens mit einer Bekannten gesprochen, die meinte dann so, ja, ey, ich habe immer die Schlaf-App und die sagt mir jedes Mal, ich habe schlecht geschlafen, aber ich habe so gut geschlafen. Ich sage, ja, ey, dann nimm das Ding, tu das Ding weg oder so.
Ne? Ja, was soll's, ne? Ja, also wo ist der Mehrwert an der ganzen Sache? Genau. Häufig macht es auch, glaube ich, einfach Spaß, die Dinge zu benutzen. Man ist enttäuscht, dass es nicht so funktioniert, wie man will, aber man versucht es immer wieder. Komm, noch einmal, ich schaffe es noch. Und also, aber ich fand spannend, was du gerade gesagt hast, Margot, mit der dieses Einschätzen, ob dieser potenzielle durch einen Algorithmus vorgegebene Wert, sei es die Kurve ist normal oder nicht normal, versus das persönliche Befinden in Korrelation zu setzen und auch da beratend tätig zu sein, ist für mich eine der Kernkompetenzen, die angehende Pflegekräfte zum Beispiel oder Therapeuten haben müssen. Weil ich glaube, nicht nur Ärzte werden mit Daten in Zukunft konfrontiert, sondern vor allem auch Therapeuten, wenn es um Bewegung oder Ähnliches geht, dann werden die Leute kommen und sagen, aber hier, schauen Sie doch, ich bewege mich und so weiter und so fort. Und dann ein Korrelat irgendwie zu schaffen oder so ein Korrektiv zu schaffen, meine ich, um klar zu machen, okay, was bedeutet das eigentlich? Was macht das mit Ihnen? Und irgendwie die Wahrheit liegt dann dazwischen, das zu eruieren. Also die Tools sind ja nicht unsinnig, aber das ist nicht der Wahrheit letzter Schluss. Ja. Und da eine Position zu entwickeln, beratend tätig zu sein und das auch wirklich aktiv mitzunutzen, in den therapeutischen oder pflegerischen Prozessen halte ich für eine der Kernkompetenzen, die am Ende des Tages bei denen irgendwie ankommen müssen.
Ja. Ja, finde ich spannend, dass du, also ich finde das super, dass du das so konkret benennen kannst, dass also eine Kernkompetenz von wahrscheinlich vielen, die entstehen werden müssen. Das hört man ja tatsächlich auch in vielen Berufssträngen, dass die Digitalisierung dahin geht, dass Leute in verschiedensten Positionen vor allem zum Berater werden oder mehr beratend tätig sein müssten dann. Mhm. Ne? Ich stelle mir das auf Anhieb schwierig vor, auch da den Leuten, ich meine, ihr beide bildet ja aus, den Leuten beizubringen, es ist einerseits wichtig, dass das subjektive Empfinden und die Zwischenmenschlichkeit und das alles nicht zu verlieren und gleichzeitig aber auch sensibel dafür zu machen, dass die in Anführungsstrichen nur noch der Berater sind der dann die digitalen Medien für den Patienten quasi auswertet. Also das klingt erstmal nach einer doppelten Aufgabe, weil die ja beides können müssen. Und irgendwie könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja gut, aber ich lerne ja den Beruf, um das eine zu tun und das andere eben nicht. Das hatte ich am Anfang schon mal, ne, dass die Akzeptanz da vielleicht nicht ganz so groß ist. Habt ihr das Gefühl, man muss da ganz, also ich hätte das Gefühl, man muss ganz früh ansetzen, um den Leuten von vornherein zu sagen, der Beruf spaltet sich gleichwertig jetzt quasi diese zwei Wege oder vielleicht noch mehr oder so?
Zwei Wege würde ich gar nicht sagen. Also dann würde man ja zwischen digitaler und analoger Versorgung im eigentlichen Sinne unterscheiden. Wenn man das so aufmachen möchte mal, so kann man es, glaube ich, ganz gut greifen auch. Die klassische analoge Versorgung macht ja ist ja keine 50-50-Unterteilung, sondern ich würde sagen 80 analog, 20 digital vielleicht, wenn die Tools endlich mal da sind, die unterstützen. Ich finde spannend, dass man diese Perspektive bei den Studierenden, bei uns zumindest, häufig aus einem Problembewusstsein heraus entwickeln kann, nämlich die fragen alle Google, was sie haben. Die checken in sozialen Netzwerken, was die haben, und dann kommen die Patienten und bringen wirklich ausgedruckt, was auch total spannend ist, die haben alle Smartphones, bekommen noch ausgedruckte Diagnosen von Google mit und diskutieren dann. Okay. Und dann wird immer ich habe keine Pflegekraft bisher bei uns getroffen im Rahmen der Ausbildung, die von sich aus von vornherein gesagt hat, ja, aber ist doch super, wenn wir potenziell informierte Patienten haben, weil es gibt nichts Besseres. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die Leute dahin, dass sie die Information korrekt einschätzen? Und da ist es auch wieder Kommunikation, dass ich den Leuten zeigen muss, wo sind Vor- und Nachteile, welche Gefahren hat so eine Recherche. Aber trotzdem ist ja die Ausgangssituation, um sich selbst über seinen eigenen Krankheitszustand, sei es mit Chatbots zum Beispiel, die vor 10, 15 Jahren noch für den Alltag klassisch undenkbar gewesen wären, oder sei es einfach durch dieses Suchfeld in Google, die ja überhaupt nicht möglich gewesen wären. Wie unterscheide ich einen Werbeartikel von einem Pharmaunternehmen zu einem Artikel, der wirklich profunde, wissenschaftlich fundierte Nachrichten für mich bereithält, für das, was ich gerade potenziell meine, zu haben? Und durch dieses Problembewusstsein gelingt es mir, glaube ich, ganz gut, die Studierenden darauf aufmerksam zu machen, okay, ihr werdet sowieso damit konfrontiert, ob ihr wollt oder nicht. Also du kannst ja nicht einfach umdrehen und gehen. Kannst du machen, aber in den seltensten Fällen funktioniert das.
Aber das sind ja auch Sachen, die einfach schon viel früher eigentlich anfangen müssen. Ne? Ich meine, solche Sachen, keine Ahnung, mit Daten umzugehen oder Dinge beurteilen zu können, die evident sind oder nicht evident, das ist ja auch schon was eigentlich vorher anfangen
muss. Du, ist ein Leidenschaftsthema für mich. Ne? Ich finde wirklich, man müsste, da kann man gar nicht früh genug ansetzen, eigentlich ganz jungen Menschen, Kindern Medienkunde beibringen, damit die eine vernünftige Medienkritik entwickeln. Und eine Kritik heißt, das, was du schon gesagt hast, Quellen jetzt nicht nur fachspezifisch im Gesundheitswesen, sondern ganz allgemein Quellen einschätzen zu können. Sind die brauchbar oder nicht brauchbar oder sind das irgendwie Fake News oder was auch immer, ne? Oder auch, wie einfach ist es, mit Photoshop irgendwas zu fälschen und das als die Wahrheit zu verkaufen oder so, ne? Und da mal einen Blick hinter die Kulissen zu haben. Meine persönliche Meinung ist, da könnte man irgendwie an Grundschulen schon Kurse anbieten zur Medienkunde, ganz aber allgemein.
Das gehört ja zu den 8 großen Zielen 21. Jahrhundert Kompetenzen der EU, wo ja auch in dieses Digital Framework, Digital Literacy Framework mit drin ist. Und ich glaube, das kommt jetzt. Und da müssen wir gucken, machen wir das an den Unis, und genauso müssen die Kindergärten gucken, machen wir es im Kindergarten, und wie ziehen wir das über so einen auch einen deutschen Qualifikationsrahmen irgendwo hin? Und also wir haben jetzt gerade ja ganz stark angefangen hier. Und ich glaube, es ändert sich ganz viel. Du hast eben gesagt, naja, dann sind wir nur noch Berater. Also ich glaube, dass Gesundheitsberufe schon immer Berater waren und dass das echt ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass Patientinnen und Patienten Eigenverantwortung übernehmen, und da kann man sie nur beraten. Also du kannst sie ja nicht irgendwie 10.000 Schritte vor dir herschieben, ja, und egal, ob es eine App zählt oder nicht, wenn du sagst, du musst, ja gut, vielleicht
kannst du machen,
wenn die sitzen, also aber dann hat das nicht so viel mit Bewegung, frischer Luft vielleicht zu tun. Aber genau dieses, also ernst nehmen und trotzdem irgendwie Eigenverantwortung fördern, glaube ich, wird immer mehr unser Job sein, und viel früher einsetzen. Also nicht heilen oder so, sondern viel früher prophylaktisch Gesundheit bewahren, anstatt Gesundheit wiederherstellen. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung jetzt sein wird. Und das wird nochmal wieder andere Kompetenzen stärken, die es früher auch schon gebraucht hat.
Ich finde diese, also was eure beiden Beiträge schön verknüpft, dieses, die können alle WhatsApp, Facebook, alle sozialen Medien, die benutzen Technologien, als wäre es nichts. Aber wenn man mal fragt, was ist denn HTML? Was ist denn Hyperlink? Wenn man mal dahinter guckt, also was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ich gehe auf 2, 3 Produkte bei Amazon
Und dann gehe ich durchs Netz und zeige es denen unter unseren Visualizern oder Overhead-Projektoren oder wie man sie nennen möchte. Und dann sind die verwundert, dass auf einmal die Werbung kommt, die ich vorher bei Amazon gesehen habe. Und dann kommen wir auf die Social Targeting mal und gucken, okay, wo sind eigentlich die Probleme? Ja. Und dann wird so ein bisschen bewusster, was zum Beispiel GPS eventuell für ein Problem sein könnte für die. Dann verstehen die, warum die Freundschaftsanfragen von Facebook von Leuten bekommen, mit denen sie nie was zu tun haben, wo sie aber auf einer selben Party waren irgendwann. Mal komischerweise waren die Handys in der Nähe. Facebook hat gedacht, ich verknüpfe euch und wuppi. Und diese Mechanismen dahinter, die müssen die, glaube ich, verstehen, damit sie auch kompetent nicht nur damit umgehen können, sondern auch sagen können, okay, das ist sinnvoll an der Stelle, das ist nicht sinnvoll. Und das fehlt mir ehrlich gesagt. Und ich glaube, da muss auch vor allem, also auch, gut, ich weiß nicht, ob im Kindergarten jetzt damit angefangen werden soll, da weiß ich einfach nicht, da habe ich noch keine Position zu. Ich wehre mich gerade gegen iPads in der Kita, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, du musst im Kindergarten lernen, bewusst auf Medien zu verzichten zum Beispiel. Also ich glaube, dieses, wenn man das im Kindergarten gar nicht thematisiert, sondern sagt, wir sind nur auf dem Spielplatz, tralala, dann ist zu Hause dieses Mutter-iPad, Vater-Fernseher oder sowas, ich stelle mal meine Kinder ruhig, ganz einfach. Wenn du das aber frühzeitig schon thematisierst und sagst, ja, es gibt was, es gibt iPads und wir können aber sie weglegen und wir können darüber reflektiert irgendwie uns entscheiden, oder, ne, so, können sie aber, glaube ich, schon, draußen spielen ist jetzt irgendwie cooler, als am iPad was zu machen, dann stärkt das natürlich auch die Zeit zu Hause. Mhm. Also man muss gut gucken, wo setzt man an, und klar, im Idealfall setzt du im Elternhaus an. Ja, und ja, wer Kinder hat, weiß, dass es manchmal irgendwie sehr schön ist, denen irgendwie das Handy mit dem Film in die Hand zu drücken, wenn man mal auf dem anderen Handy in Ruhe telefonieren will. Muss aber eben auch wissen, was der Preis dafür ist, dass man sagt, hier, schau mal.
Ja? Aber das ist ja, also das ist total spannend, dass du das sagst, ne? Weil du hast ja gerade gesagt, André, dass du noch keine Position hast oder ob Kindergarten vielleicht zu früh wäre. Und trotzdem sind die Kinder, die im Kindergarten sind, ja in der Lebenswelt der Eltern eigentlich, wenn die jetzt gerade nicht im Kindergarten sind. Und da gibt's natürlich alles, ne? Also da gibt's Tablets, Smartphones, Fernseher und schlag mich tot.
Wir haben gerade die Diskussion bei uns in der Kita, die wollen iPads holen, für jede Gruppe eins. Und die wollen anfangen bei den U3 und Ü3, also alle Kinder durchweg, ein iPad in der Gruppe. Und ich merke gerade, dass ich so ein Konzept-Nazi werde, der die ganze Zeit sagt, ja, aber haben Sie denn eine Schulung? Haben Sie denn ein Konzept dahinter? Wobei ich mir eigentlich denke, mein Gott, lernen, da stecken die unbedingt Konzepte hinter, die lernen halt. Ne? Also ja. so ein Vater, der ich nie sein wollte, eigentlich gegenüber den Institutionen. Aber ich merke, dass ich gerade diese, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, zum Beispiel, wann man damit wirklich wie anfangen soll. Die Frage ist für mich so, finde ich spannend.
Finde ich total super. Also ich bin auch ein großer Freund von akademisierten Erzieherinnen und Erziehern. Also ich glaube, dass das Sinn macht, Konzepte zu haben, dass das aber kein Digitalisierungsproblem ist, sondern ganz viele Kindergärten haben Katzen, ja, ohne dass die irgendein Konzept haben, wie bringen wir den Kindern eigentlich dabei, anständig mit dem Haustier umzugehen und das nicht irgendwie zu ärgern oder sonst irgendwas. Also ich finde das total super, Konzepte einzufordern, glaub aber, das muss man viel breiter einfordern. Dann ist tatsächlich ja dieses Problem, warum bilden wir ganz viele Leute akademisch unheimlich aufwendig aus und bei anderen machen wir das nicht und sagen, nee, braucht ihr nicht. Und zahlen die dann auch noch schlechter als alle anderen. Ja, also wenn man sich mal anguckt, was irgendwie Kindergärtnerin versus Grundschullehrer oder so verdienen, dann ist das ja schockierend.
Und wir wollen ja potenziell auch mit auf Digitalisierung vorbereiten, denken aber nie auf die Zeit danach. Also mich würde total interessieren, was passiert eigentlich danach? Was ist der Status quo, nachdem dieser Digitalisierungszug endlich mal angefahren und wieder abgefahren ist an der Stelle? Ich finde, dieses Kompetentmachen, selber Probleme zu lösen, so trivial wie das klingt, das finde ich ist immer so eine interessante Herausforderung, auch nicht nur in unserem Job, sondern auch, wie du gesagt hast, bei Erzieherinnen und Erziehern.
Aber da sieht man ja schon sozusagen, dass es Kompetenzen gibt, die man auf jeden Fall irgendwann früh vermittelt oder die man den Raum schaffen muss, damit sie die Kompetenzen entwickeln müssen, also können. Zum Beispiel Datensouveränität, also allgemeine Datensouveränität oder ne, Datenschutz. Und dann brauchst du aber die Spezifika eben für den Gesundheitsberuf, weil für Gesundheit ist das nun mal nochmal echt ein anderes Ding, als eben jetzt nur in der Schule, ne? Weil die Konsequenzen sozusagen, was passiert, wenn man zum Beispiel Gesundheitsdaten in fremde Hände legt, die es eigentlich nicht haben sollten, ist ja auch wieder so eine Thematik zum Beispiel.
Aber ich glaube, bleibt vieles bleibt ganz ähnlich. Ich glaube, wir müssen prinzipiell alle gut ausbilden, dass sie am Gesundheitssystem teilhaben können, weil sonst haben wir wirklich dieses Digital Divide, dass es akademische Patientinnen und Patienten gibt, die verstehen das alle und andere irgendwie nicht und die hängen wir komplett ab. Und ich glaube, tatsächlich wird so Datensouveränität, Sicherheit, Privatheit wird ein Thema, das wird alle angehen und ich glaube auch, dass wir im Gesundheitsbereich ein bisschen leiten können müssen und helfen und begleiten. Und trotzdem muss man aber auf irgendwas aufbauen können. Also das heißt, wir brauchen, genau wie du sagst, in einer wirklich digitalisierten Welt brauchen wir eigentlich Menschen, die einerseits damit umgehen können und andererseits auch außerhalb Kompetenzen haben, Kreativität oder ähnliches, um ja auch was mit ihrer Zeit anfangen zu können, von der sie vielleicht mehr haben, im Idealfall, weil anderes auch übernommen wird.
Da bin ich auch sehr gespannt, ob es wirklich diese versprochenen Zeitersparnisse im Alltag gibt.
Und wie die aussehen.
Ja, genau. Also. Ob die gefüllt werden mit irgendeinem anderen Nonsens? Ich meine, durch E-Mails zum Beispiel. E-Mails sind ja wundervoll, ne? Aber niemand von uns hat mehr Zeit durch E-Mails.
Ja. So, also ich hasse E-Mails. Entschuldigung, dass ich dieses böse Wort jetzt gerade genutzt
E-Mails
habe.
E-Mails oder?
Ich mag es nicht, um es nett auszudrücken. Also E-Mail-Kontakt finde ich halt super ineffizient. Also man schreibt, ich habe heute Morgen auch Jan eine E-Mail geschrieben.
Eine?
Sorry, tut mir leid. Okay.
Ich freue mich schon total drauf, was jetzt kommt. Mach mal.
Andere Frage, leben wir in einer Simulation? Nein, also nee, ich habe dann gedacht, ich rufe dich an, aber ich habe dich nicht erreicht.
Also hast du WhatsApp genommen. Scheiß auf E-Mail.
Ja. Genau, richtig.
Aber ich finde es auch schon, wenn wir uns mit jungen Leuten unterhalten, wie könnte denn die Idealform der digitalisierten Welt aussehen? Und sagt, ja, die Maschinen übernehmen die Arbeit und wir haben ganz viel Zeit und wir haben vielleicht sogar eine virtuelle Welt, in der wir uns bewegen können, wo alles möglich ist, wie heißt das, Player Number One oder so, durch die Gegend fliegen und machen und tun und eigentlich immer genug zu essen und zu trinken haben. Und das ist ja wirklich eine utopische, schöne Vorstellung. Und ich weiß nicht, wir sind ja fast ein Alter, du bist irgendwie 10 Jahre jünger, aber fast. Früher war das ja Matrix. Und, ne? Also diese Beschreibung war Matrix und es war eigentlich ja für uns was ganz Schreckliches. Ändert sich das?
Ja. Also es muss sich ja ändern, ne? Ich habe gerade von Harald Welzer das Buch Es könnte alles anders sein gelesen. Und dieses Buch ist echt absurd, weil es hat wundervolle Sätze und wirklich wundervolle Sätze, die ich gelesen habe, das Buch zugeklappt habe und lächelnd im Zug saß. Ich kann mich nicht erinnern, wann mich so ein Buch so beeinflusst hat, vom Denken her. Und ich fand die, ich meine, wir werden ja überflüssig. Das vorherrschende System momentan, der Kapitalismus oder ein sozialer Kapitalismus, macht uns ja in vielen Fällen überflüssig. Und wir diskutieren ja zum Beispiel über eine Grundlage an der Stelle, um den sozialen Status nicht zu verlieren, was immer noch für die Menschen in unserer Kultur die größte Angst ist, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Das wird belächelt, aber es wird zumindest diskutiert. Und das ist ja zumindest mal ein Anfang, um in die Richtung zu gehen, dass die Erwerbsarbeit nicht mehr definiert, welche Stellung du in der Gesellschaft hast. Und ich glaube, dass wenn und das ist ja nicht nur die Digitalisierung, es sind ja viele Dinge, die damit einhergehen, wenn all diese Entwicklungen mal durch sind, und ich habe aber keine Ahnung, was das sein könnte, dann wird es auf jeden Fall eine andere Gesellschaftsform geben, die bestimmt unterhaltsamer ist als das, was wir jetzt machen. Ich meine, wir sind ja, kann man ja wirklich so sagen, privilegiert mit einer Professur einer Hochschule in Deutschland. Ja. Ich habe dir ja auch gerade erzählt, ich habe eine 3-Tage-Woche jetzt gehabt, gehe morgen ins Wochenende und mache nächste Woche 2 Tage. Und ich guck mal, wann ich arbeiten gehe. Mein Vater war Altenpfleger, der hat 6-7 Tage durchmalocht. Da war nichts großartig mit Flexibilität und Individualisierung durch den Job und so weiter. Da war Ackern, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass meine Kinder später und auch viele andere der Kinder, die jetzt quasi in dem Alter zwischen 3 und 7 sind, einen ganz anderen Lebensentwurf haben oder auch konsequent machen. Ich meine, die gehen wieder streiken. Also Fridays for Future, jetzt trifft ja total ab hier. Aber diese Fridays for Future-Geschichte ist ja Wahnsinn. Also natürlich ist mein Stereotyp auch irgendwie da, okay, viele machen einfach nur blau, wobei bei dem Ausfall der Schulzeiten ist halt jetzt auch kein Drama, wenn jemand Freitag zu Hause bleiben. Aber die gehen auf die Straße und treten für was ein, was ja offensichtlich richtig ist. Da kann man ja nicht dran rütteln, dass das, was die sagen, in irgendeiner Art und Weise falsch ist und nicht erstrebenswert ist. Und ich glaube, dass wenn die noch 10, 15 Jahre dran sind, mehr Macht bekommen und mehr Möglichkeiten und Einflussmöglichkeiten bekommen, dass es dann sehr unterhaltsam wird.
Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, oder? Also ja, wir waren ja neulich auch hier mal in Witten mit auf dem Rathausmarkt, freitags morgens, weil haben einen auf Scientists for Future gemacht, zusammen mit den Friday for Future Kids bei schlechtem Wetter und in der Klausurenphase war da trotzdem ordentlich was los. Und das war sehr beeindruckend und jahrelang haben wir uns beschwert, keiner ist mehr politisch. Und im Moment gehen sie gegen Urheberrecht und fürs Klima auf die Straße und stellen fest, wie eine erwachsene Welt sie überhaupt nicht ernst nimmt. Ja, die auf der einen Seite sagt, nee, Klima, wir wollen nicht noch mehr regeln, und auf der anderen Seite sagt, YouTube, nee, das müssen wir aber jetzt hier mal anständig regeln mit Uploadfiltern und Ähnlichem. Und
nur für Deutschland kommen keine Uploadfilter, ja, also nur für Deutschland.
Nur für Deutschland.
Ja, ich meine, das ist das deutsche Internet. Genau, fürs deutsche Internet. Nein, ich meine, ich bin da auch vollkommen bei. Ich, nur manchmal habe ich, ich werde so zwei Herzen schlagen. Mir auf der einen Seite denke ich, ja, ne, in 10 Jahren, die werden sich irgendwie, ein paar werden sich erinnern an Upload-Filter und Fridays for Future, aber ich habe auch manchmal so ein bisschen eine skeptische Haltung, weil ich denke, okay, der Wähler vergisst schnell Dinge, ne? Und aber ich habe trotzdem, unterm Strich habe ich schon den Gedanken, es wird sich wahrscheinlich auf die Wähler, was auf Wahlverhalten auswirken.
Es ist ja schwierig, es muss ja tatsächlich irgendwas passieren, ne? Und da habe ich so ein nettes Video von Paul Mason gesehen, der hier dieses Postkapitalismus-Buch geschrieben hat, der irgendwie sagt, naja, wenn es jetzt so eine Maschine, eine App gäbe, die würde alle Entscheidungen für dich treffen und die würde sie viel besser treffen, als du sie treffen kannst. Aber ne, die würde dein ganzes Leben irgendwie für dich klar und deutlich regeln. Würdest du dein Leben von der regeln lassen? Und normalerweise würden ja alle sagen, nein. Ne? Sagt er auch, und egal wen er fragt, jeder sagt nein. Jetzt sagt er, nein, wenn wir jetzt das Wort Maschine durch Markt ersetzen, ja, dann leben wir in einer Welt, die vollkommen bereit war, über Jahre genau das machen zu lassen. Ja. Und tatsächlich glaube ich auch, irgendwas muss passieren und es wird im Zweifel passieren.
Aber da ist doch auch wieder ein Punkt, den man vielleicht auch als Kompetenz beschreiben könnte. Entscheidung treffen.
Genau.
Ich glaube, ein Riesenproblem ist auch für die jetzt, für heranwachsende oder angehende Gesundheitsberufler, dass Entscheidungen treffen so unfassbar schwierig ist, weil einfach die Möglichkeiten ja so unglaublich maximal sind wie noch nie zuvor. Also als ich früher in den Kühlschrank geguckt habe, ich habe da 2-3 Gerichte gehabt. Ja. Heute mache ich die App auf dem Weg nach Hause, bestelle ich mir von 30 unterschiedlichen Händlern erschwingliches Essen nach Hause. Und die Entscheidung überhaupt zu treffen, zu sagen, das ist richtig, das ist richtig, das ist gut, das merke ich auch immer, dass eine Position entwickeln, weil ich finde, was ein bisschen mehr ist als eine Meinung. Ja. Und an der Stelle auch vielleicht nochmal auf dich, Rekurs und den Markus, eine Position zu Gesundheitstechnologien, die Anwendung und den potenziellen Nutzen zu entwickeln an der Stelle, halte ich auch für maßgeblich in der Habitusentwicklung, wenn man jetzt dieses hochgestochene Wort an der Stelle
möchte. Ich muss nochmal ein paar Schritte zurückgehen, weil ich noch mich zu dem Fridays for Future noch nicht geäußert habe. Und eine Sache ist mir da besonders wichtig. Und zwar sind die Kinder auf die Straße gegangen. Ich persönlich fand die Aktion großartig. Mhm. Und dann gab es ja diesen plakativen Satz von Christian Lindner. Von wegen, die Kids sollen in der Schule bleiben und das sollen sie den Profis überlassen. Schönen Gruß an Christian Lindner. Das war nix. Also ich fand den Satz...
Wir würden da noch 2-3 Sätze einfallen. Ja.
Okay, wir zeigen noch eine Folge auf gleich.
Ja. Nee, das fiel mir noch dazu ein, das wollte ich noch sagen. Ich fand den Satz absolut unmöglich und finde die Aktion super von den Kids. Ja. Und so, ich wollte nur noch...
Ich finde das auch, und die übernehmen auf einmal wieder Verantwortung. Und die sagen, und da sagt mir immer, komm, die schwänzen nur Schule oder sowas. Nein, die hören auf, Fleisch zu essen. Die hören auf zu fliegen. Ja, die sagen, nee, ich fahre mit dem Bus, fahre mich nicht zur Schule. Die kaufen in Unverpacktläden ein, auch wenn es irgendwie ihr ganzes Taschengeld nimmt und ähnliches. Und sind bereit, bei sich selbst anzufangen. Und ich finde, das ist wirklich das Spannende. Ja. Und dann ist wirklich albern, ihnen irgendwelche blöden Vorwürfe zu machen. Das sind ja die verwöhnten Kinder, die... Ja. Und zum Glück, also ich bin sehr froh, dass die ganzen Profis sich hinter die Jugendlichen gestellt haben, gesagt haben, auf uns hört auch keiner, und zusammen mit den Friday for Future Kids jetzt sehr, sehr gute Forderungen entwickelt haben.
Das ist ja das Absurde an der Situation. Die Experten sagen ja, dass die vollkommen recht haben, oder sagen die seit Jahrzehnten. Ja. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Idee irgendwie vorletzte Woche aufkam und dann diese Greta da irgendwie auf der Mattscheibe erschien, sondern und da finde ich Christian Lindner auch wirklich unterhaltsam an der Stelle. Der ist ja eigentlich rhetorisch gut, da muss man ja sagen. Ja. Ne, also seine Position in vielen Fällen kann man total vergessen, aber der ist rhetorisch, ist ja wirklich eine Granate. Aber zu sagen, sollte man die Profis überlassen, ist in der Situation wirklich schwierig, wenn es um Klimawandel geht. Ich weiß nicht, also.
Ja.
Komisch ausgedrückt.
Absolut. Das zweite, was mir noch einfiel in der ganzen Gesprächsrunde jetzt, ich habe zuletzt so komme ich drauf. Ich habe zuletzt gelesen von Precht ein Buch über das Bildungswesen. Ich weiß nicht, ob jemand kennt. Ich fand es großartig. Ich erwische mich dabei selber viel Schmunzel, weil ich denke, ja, genauso kritisch habe ich das immer wahrgenommen.
Meinst du Anna und der liebe Gott?
Ja, genau. Ja. Ja. Und über das Buch komme ich jetzt auf die Gedanken, dass man ja zum Beispiel im Bildungswesen ist es so, dass wir ein System haben, was Jahrhunderte alt ist und man das Gefühl hat, das passt gar nicht mehr zur aktuellen Welt. Das System ist einfach stehen geblieben, so nach dem Motto, so haben wir es immer gemacht und da bleiben wir bei. Und ich habe oft das Gefühl, dass es beim großen Überthema Digitalisierung auch ein bisschen so ist, dass sich vielleicht die Gesellschaft einfach noch nicht damit abfinden kann, dass da ein Wandel stattfinden muss in vielen Dingen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Leute, die das Land irgendwie führen und lenken, auch eine andere Generation natürlich sind, ne, dann haben die nochmal eine ganz eigene Position zu digitalen Medien, Digitalisierung und so weiter. Und das finde ich manchmal auch ganz schwierig. Also jetzt zum Beispiel das Thema mit den Upload-Filtern. Ja klar, in so einer alten Denke würde man sagen, man muss das alles irgendwie kontrollieren und man muss da irgendwie die schützende Hand drüber haben oder wie auch immer. Und ich habe das persönlich das Gefühl, die blenden komplett aus, dass da eine ganze Kultur hintersteht von zigtausenden von Leuten, die das A konsumieren. Und B, halt auch sehr viele Leute, die davon leben, die damit ihr Geld verdienen, ne? Die jetzt irgendwie vor die Wand gucken und nicht so richtig wissen, wie es weitergeht für die. Ne?
Aber da muss ich sagen, das Leistungsschutzrecht an das neue Zeitalter anzupassen, ist ja, das fordert ja jeder. Ja, alle. Ja. So, nur die Frage ist ja, wie.
Ne? Ja, ja,
also die Konsequenz halt aus so einem Gesetz eben Uploadfilter zu
ja.
Ne, und dann nicht mal zu verstehen, dass die einzige Konsequenz ist, Uploadfilter anzuwenden, wobei es ja auch schon gibt bei Facebook und so. Das ist natürlich das Problem.
Also ja.
nicht zu wissen, was die Konsequenz eigentlich daraus ist.
Genau. Ja. Und da habe ich das Gefühl, und das ist so ähnlich wie bei Fridays for Future oder was,
ja.
Das ist so ein bisschen ähnlich, dass die jungen Leute, die eigentlich mit den Problemen noch länger leben müssen, die da entstehen, die werden nicht gehört. Ne, es entscheiden die, denen ist die Konsequenz vielleicht egal oder die haben mit der Lebenswelt nicht viel zu tun oder wie auch immer. Ne? Und die jungen Leute, die das sehr betrifft und die vielleicht nochmal eine andere Perspektive drauf haben, die werden da nicht so wirklich gehört, habe ich das Gefühl. Und das finde ich irgendwie ganz schlimm.
Ja, voll. Ich meine, es hat ja auch so, ich glaube, es entscheiden ja immer die Leute sozusagen, die eigentlich durch dieses System gegangen sind. Genauso wie die Schule. Ne? Ich habe 4 Jahre Grundschule, ich habe danach irgendwie 5 Jahre was auch immer für eine Schule, dann gibt es halt 13 Jahre nochmal fürs Gymnasium oder so. Und es entscheiden die dieses System durchlebt haben und das als, glaube ich, normal für sich und als Naturgesetz mehr oder weniger verstanden haben.
Genau. Und ich habe es geschafft.
So genau, richtig.
Aber das sind ja super chauvinistische Riten, oder?
Ja, also, aber
wenn ich das geschafft habe, müssen das auch alle anderen schaffen, sonst war es umsonst, dass ich das gemacht habe. Das wird so ein Initiationsritus leben, wie Albert.
Aber es ist genau das gleiche bei Fridays for Future. Wir hatten doch auch nichts Besseres damals und was soll das jetzt? Die Jungen, die sollen mal irgendwie also dieses Besserwissen schon von oben herab so, das
ja und so, ja. Also so vergessen so, damals saurer Regen ist ja auch nichts passiert, FCKW ist ja auch nichts passiert, ist alles super reglementiert worden, ja, wir haben ganz viel verändert, um Waldsterben und ähnliches aufzuhalten und jetzt traut sich keiner, ja, wirklich was zu ändern.
Aber dieser Gestus, ne, mal als Frage auch an euch, dieses von oben herab, ist das nicht auch ein Grund, warum es eigentlich mit der Digitalisierung in vielen Bereichen jetzt, nicht nur im Gesundheitswesen, aber da vielleicht wollen die Hörer ja ein bisschen was über das Gesundheitswesen auch.
Wir haben ja Hörer.
Das ist stockt. Also es wird ja von oben so tot diskutiert, ne? Von ob ich jetzt Jens Spahn höre oder Dorothee Bär und es wird ja von oben so tot diskutiert. Es kommt, passt alle auf, gleich ist es da und ihr müsst alle vorbereitet sein, aber ja, was kommt denn? Also die Möglichkeiten oder die Aussage, dass alles möglich ist, höre ich ja schon seit Jahren wirklich. Also es ist ja wirklich erschreckend, wie lange dieses Thema, das potenziell unausweichlich ist, tot diskutiert wird. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum so wenig sich damit aktiv in irgendeiner Art und Weise beschäftigen wollen. Ich meine, du kannst das auch beurteilen, glaube ich, ganz gut, Jan, jede Ausschreibung mit Forschungsprojekten, die mit Gesundheit zu tun hat momentan, fokussiert ja in irgendeiner Art und Weise irgendwas Digitales. Also wenn die Sache am Ende des Tages kein WLAN hat oder ein Touchpad, dann ist es nix. So.
Ja.
Aber den kulturellen Wandel zum Beispiel, der wird ja aus wissenschaftlicher Perspektive, der wird ja kaum in den Blick genommen. Und alle sind so verbohrt und fokussiert darauf, Dinge zu entwickeln, ohne zu wissen, welche Auswirkungen die letzten Endes haben und tun alle so, als ob es ohne das auch nicht mehr geht in Zukunft. Ich finde, das erschwert auch irgendwie einen neutralen oder entspannten Umgang mit dem Thema. Weil es immer heißt, es kommt, es muss, man kommt überhaupt nicht mehr daran vorbei.
Aber es ist ja so ein bisschen das, was Gunter Dück uns in seinen Vorträgen immer vorwirft, dass er sagt, Mensch, hier in Deutschland, da werden Ausschreibungen gemacht, dann wird hier geforscht, dann wird da eine Regel gemacht, es wird da geforscht, aber es wird nie gemacht. Also es werden, bevor man überhaupt mal ein Auto baut und irgendwie ausprobiert, werden erstmal Autobahnnetze gebaut und sowas. Und dann fängt man mal an mit Autos. Und tatsächlich, also wir sagen immer, wir hätten ja gern mal einen Roboter hier, ne? Da müssen wir jetzt auch nochmal dran arbeiten, um mal zu tun und zu machen. Du hast auch gerade gesagt, haben wir eigentlich nicht. Also eigentlich müsste man irgendwann mal machen.
Ja,
genau. Und nicht mehr nur drüber reden. Und ich rede ja auch viel drüber und glaube auch tatsächlich, irgendwann kommen Leute, die machen. Und das sind aber eben dann nicht wir. Das ist nicht unser Gesundheitssystem. Das kommt dann auf blöd ein neues von außen dazu. Und das sind Menschen, die eben seit 10 Jahren schon machen, wo wir nur reden.
Ich finde auch dieser, also erstens dieses einfach mal machen und durchs Ausprobieren überzeugen lassen, ist viel effektiver, als drüber zu reden, was potenziell der Fall ist. Und dann, da ist eine Marktlücke, wir machen und dann kommt's. Genau. Also diese Entwicklungsrichtung vielleicht muss sich ja für Unternehmen, und am Ende des Tages sind es ja Unternehmen, die diese Dinge in irgendeiner Art und Weise herstellen für den Gesundheitssektor, die müssen das halt machen am Ende des Tages, auch mit dem ökonomischen Risiko, was man eingeht, wenn man zum Beispiel was produziert, was am Ende des Tages einfach keinen Sinn macht. Aber diese ganze Toddiskutiererei, ich meine, guck mal, Interoperabilität ist ja ein Riesenthema. Die bauen Systeme, die nicht miteinander kombinierbar sind, natürlich, weil sie nachher Marktführer sein wollen und dann ihr Monopol an der Stelle haben möchten in den meisten Fällen, aber dass am Ende des Tages eigentlich alle deswegen verlieren und wir unfassbar viel Zeit verlieren mit bestimmt coolen Tools, die Gesundheitsberufe, Therapie, Pflege, wie auch Hebammen in irgendeiner Art und Weise am Ende des Tages in ihrer praktischen Tätigkeit entlasten oder bereichern, das passiert ja nichts. Also es ist ja wirklich, ihr habt VR-Brillen, hast du gerade gesagt hier, ne? Zum Beispiel. Aber bei euch klopft ja auch keiner an und sagt, hör mal, wir haben jetzt 2 Roboter über, zeig dir doch mal den Studis und mach die damit mal ein bisschen bekannt.
Aber wenn zufällig gerade jemand zuhört und 2 Roboter über hat und anklopfen würde, so ist das bei uns mit den VR-Systemen zum Glück auch gelaufen. Wir sind ja eine arme private Uni, haben auch keine 3-Tage-Woche. Und sind immer darauf angewiesen, dass mal jemand was bringt. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich hätte ja wirklich gerne mal hier so einen Pepper und würd den gerne mal auf Herz und Nieren mit den Studierenden im Einsatz hier durchprüfen.
Dass die nicht tingeln, wie Nintendo und Sony durch den Saturn oder durch den Mediamarkt oder welchen Markt auch immer am Ende des Tages und den Leuten begreifbar machen, was am Ende des Tages überhaupt der Vorteil ist. Genau. Weil guck mal, wir fahren auf Konferenzen. Ne? Ich war im letzten Jahr, war ich auf 12-mal unterwegs, was für mich relativ viel war im Jahr. So. Das mag ich eigentlich nicht, so viel von zu Hause weg zu sein. Aber überall wurden tolle Projekte vorgestellt, es wurden Dinge gezeigt, aber wirklich an der Front im Endeffekt, wo die Leute überzeugt und begeistert werden müssen, weiß ich nicht. Das ist, als ob ich in der Kirche Werbung für die Kirche mache. So. Und eigentlich muss ich ja Werbung für die Kirche machen an den Orten, wo nicht die Gläubigen sind. So. Und deswegen also nicht nur Witten kann so ein Roboter gebrauchen.
Da muss doch jemand 2 haben.
Also falls irgendjemand sicherlich 2 plus 1 oder noch 2
verschenkt. Der André und ich, wir würden auch so sehr interprofessionell mit unseren Studierenden zusammen
sagen. Na,
testen.
Noch so ein interprofessionellen Bulli, dass wir uns mehr sehen und hinterherfahren können. Perfekt.
Also ich finde auch, so, dass man so einen Hubschrauber hätte, wo man quasi auch mal rausfilmen kann oder so.
Jetzt hat es übertrieben. Der Erfinder vom Segway.
Redest du von Flugtaxi? Endlich.
Ja, so. So, wir brauchen auch ein Flugtaxi. Ja. Nein, aber ich meine, wir haben ja bei der Robotik-Thematik auch schon drüber gesprochen. Akzeptanz ist immer perspektivengebunden und steigt eben mit den gemachten Erfahrungen. Also Pflegekräfte, die keine Erfahrung gemacht haben, haben eine andere Akzeptanz als die, die Erfahrung gemacht haben. Und Leitungskräfte haben auch eine andere Akzeptanz. Das heißt, oder eine andere Einstellung. Das heißt, diese Lebensräume oder diese erfahrbaren Räume sind wichtig. Also um das auch wirklich beurteilen zu können. Ne?
Natürlich, aber da im Umkehrschluss muss man auch sagen, worüber wird immer argumentiert. Es wird immer ökonomisch argumentiert.
Ja.
Ist billiger, ist effizienter. Am Ende, ich glaube nicht, dass Pflegekräfte, wenn sie eingespart werden sollten, günstiger sind als die ITler, die im Hintergrund sitzen, das WLAN-Netz aufrechthalten und wenn ein Problem mit dem Roboter ist, weil er anstatt die Haare zu waschen der Frau mit Demenz, nämlich anfängt sie zu würgen, günstiger sind als Pflegekräfte. Also ich glaube auch nicht, dass es am Ende des Tages billiger wird. Jedoch ist die Problematik an der Stelle, es gibt einfach noch nicht so viel. Also Ich weiß nicht, ob es an dem Entwicklungszyklus liegt oder ob es an der Produktreife vieler Dinge liegt. Ich kann es nicht beurteilen. Ich merke immer nur, wenn bei uns zum Beispiel angefragt wird bezüglich der Projekte, sind das entweder große Forschungsprojekte von Universitäten, wo wir da mitwirken sollen mit Pflegeexpertise, oder es sind fertige Produkte, bei denen wir helfen sollen, irgendwie Marktreife zu erlangen. Und dann kommt bei mir immer die erste Frage, warum fragen Sie uns erst jetzt? Ja. Warum haben Sie nicht angerufen, als Sie so die erste Idee hatten dazu, irgendwie, wir schicken Ihnen eine Horde von Pflegekräften aus unterschiedlichen Bereichen, die setzen Sie mit Ihnen am Tisch und dann kriegen Sie einen Einblick, eventuell mal die Seele der Pflege an der Stelle. Auch nicht unbedingt Professoren, sondern wirklich Leute, die auf Stationen arbeiten. Wir haben ein riesiges Netzwerk an der Stelle, wo viele einfach, glaube ich, auch Spaß dran hätten, mitzuwirken. Aber die kommen immer ganz am Ende, wenn schon fertig ist. Ja. Und du hast gefragt, wer die Dinge entwickelt und so weiter, ob es da ein Problem gibt zwischen der Digitalisierung und dem Gesundheitswesen. Mhm. Ich glaube, dass die Gruppe, die diese Tools entwickelt, in den meisten Fällen nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun hat. Mhm. Das sind leicht übergewichtige Programmierer, Mitte 30.
Physiker. Das sind Physiker und Ingenieure,
befürchte ich. Also, ja. Weißt du, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sehr viel im Bereich der Telematik macht, zum Thema Nutzerorientierung, und meinte, wie baust du den Nutzer ein? Ja, da haben wir eine DIN-Norm für. Ja. Wo ich nur gesagt habe, okay, erstmal fand ich total spannend, DIN-Norm, kenne ich nur das Projektmanagement so wirklich und intensiv auseinandergesetzt, was denn für eine DIN-Norm? Und dann hat er die runtergerattert und ich habe mir nur gedacht, ja, aber so bindest du doch keinen Patienten mit ein. Da ist doch keine Pflegekraft am Ende des Tages. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Kompetenzen.
Ja. Ich wollte gerade noch da eine Kerbe schlagen. Nein, aber ich bin ich total bei dir, was du gesagt hast. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass ich nenne es jetzt mal Pflegewissenschaft oder Therapiewissenschaft, dieses Feld auch aktiv für sich in die Hand nehmen muss. Zum Beispiel, keine Ahnung, gibt es irgendwo ein Startup, was von Pflegenden mal gemacht wurde? Also wahrscheinlich gibt es das, aber die meisten Sachen, du hast gesagt, kommen von Leuten, die entweder nicht aus der Profession selber kommen oder halt eben vielleicht auch Ingenieure sind und gar nichts mit dem Sozialgesundheitswesen zu tun haben. Aber ich glaube, man muss einfach auch dahin gehen, dass die selber überhaupt dieses Feld der Entwicklung für sich begreifen. Ich meine, zum Beispiel Pflegex, hier, OWH, ich glaube, die Leute kommen aus der Wirtschaft, Wirtschaftsstudenten, glaube ich.
Ja, haben auch Pflegende dabei und die Pflegonauten sind Medizinstudierende, die aber auch eine Pflegeausbildung haben, also sind auch Pflegende schon, ja. Und das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, wir wollen die am Bett eigentlich, wir wollen nicht, dass die in die Startups gehen. Ich glaube doch, wir wollen das auch. Also wir brauchen noch mehr, die wir ausbilden, weil wir genau da eben auch pflegende Gesundheitswissenschaftler, Ärztinnen, Ärzte brauchen, die bereit sind und ich glaube, das ist auch der Punkt, die auch bereit sind, damit zu machen. Also ich glaube, dass man den Vorwurf nicht nur den Physikern und Ingenieuren machen kann, sondern ich glaube auch, dass wir uns viel zu lange rausgenommen haben, gesagt haben, nee, das ist uns nicht menschlich genug, wir haben da irgendwie zu viel Angst, ersetzt zu werden, wir sperren uns lieber. Und diese Sperren hat dafür gesorgt, dass andere es dann gemacht haben und die haben es eben nicht so gemacht, wie es tatsächlich gebraucht wird, weil sie es so aus ihrer Sicht gemacht haben. Und da sind wir jetzt bei den Kompetenzen. Ich glaube, je mehr wir Digitalkompetenzen vermitteln, desto mehr übernehmen wir auch Verantwortung, Digitalisierung mitzugestalten. Und da kommt jetzt der ganz große Vorteil, dass wir irgendwie noch nicht so richtig weit in der Digitalisierung des Gesundheitswesens sind. Noch kann man mitgestalten und noch kann man hier tatsächlich mit reingrätschen und sagen, jetzt zeigen wir, was wir wirklich brauchen.
Ja, wobei, also disruptive Zyklen oder disruptive Technologien laufen ja häufig von Menschen, die nicht gerade aus dem System kommen, weil das ja eben der Vorteil ist, sie erkennen quasi ein Problem, beurteilen das vielleicht relativ wertneutral, sage ich jetzt mal, oder natürlich unter einem ökonomischen Hintergrund und sehen dann quasi, was auch sich veränderbar ist, was vielleicht auch gut ist für uns. Also ich glaube schon, dass es in Teilen auch Vorteile haben kann, dass Leute sagen, ey, warum macht ihr das bitte so? So, aber die große Gefahr ist natürlich, dass es halt eben dann halt zu Lasten eben derjenigen geht, die da arbeiten, also Pflegekräfte, ne? Oder dass es an dem Bedarf vorbeigeht, so kann man es
besser sagen. Aber dann ist ja die naheliegendste Lösung, heterogene Gruppen aufzustellen, ne?
Ja, also sprich, irgendwie auf jeden Fall. Ja.
Technikpartner, sag ich mal, und jemand aus dem Gesundheitswesen, der das Know-how mitbringt und das irgendwie auf Augenhöhe diskutiert wird.
Ja.
Da kenne ich jetzt zu wenig Startups und Projekte, aber ich vermute, dass es da keine Vorgabe gibt, von wegen, ihr braucht einen Ingenieur und ihr braucht einen aus dem Gesundheitswesen und einen Pfleger, der noch am Bett arbeitet oder so. Das wird es nicht geben, sondern die finden sich irgendwie anders und dann wird wahrscheinlich der Pfleger, der noch am Bett arbeitet, da eher nicht mit dem Boot landen.
Ja, wir hatten ja zum Beispiel den Dera auch, die App zur Sturzprävention, da hatten wir auch im Podcast den, und die ist die Erfinderin und Gründerin ist, glaube ich, bei Microsoft oder so und also nicht quasi jetzt direkt Pflege oder so, aber Tobias dort ist halt eben Pflegewissenschaftler. Schönen Gruß an Tobias, falls du es hörst, sorry. Auf jeden Fall ist er ein kompetenter, kompetent Pflegender in dem Sinne und eben, sie müssen sich natürlich auch das Know-how holen, weil das spezifische Know-how zu haben, wirklich, wie geht ein Altenheim, wie laufen die Prozesse in einem Pflegeheim? Was läuft aber in der ambulanten Pflege, das musst du wissen. Da brauchst du Insight sozusagen. Das kannst du nicht irgendwie einfach nur so von außen machen.
Das stimmt, absolut. Wobei ich da im Detail auch teilweise kritisch bin, die Leute, die wissenschaftlich arbeiten im Gesundheitswesen, wie nah sind die noch am Bett? Die haben mal vor 10 Jahren oder so, ne, ich meine, bei mir selber fast 10 Jahre her, dass ich am Bett gearbeitet habe, ne? Also wie genau ist man da noch im Alltag und kann wirklich die Sachen auch noch beurteilen? Ne? Man ist sowieso nicht aktuell. Ich weiß jetzt nicht, was auf der Station abgeht, auf der ich vor 10 Jahren gearbeitet habe, was wieder die Handgriffe sind, keine Ahnung, wie der Alltag aussieht.
Ja, aber da kommen die Betroffenen wieder ins Spiel.
Ja, klar. Ja, das ist das, ich will darauf hinaus, vielleicht reicht es ja nicht, einen Pflegewissenschaftler zu haben, ohne jetzt hier irgendwen runtermachen zu wollen. Ne? Darum geht's nicht. Aber vielleicht muss es wirklich jemand sein, der ganz praktisch im Feld arbeitet und der vielleicht mal im Monat, weiß ich nicht, 3 bis 10 Tage freigestellt wird, um dann wirklich im Projekt Praxiserfahrung reinzubringen. Und wirklich Praxiserfahrung und nicht, ja, ich habe da mal vor 10 Jahren gearbeitet.
Ja, bald bei uns im Podcast vom PIZ, Pflegeinnovationszentrum in Hannover, die haben das zum Beispiel so, das ist auch ein BMBF-Projekt und da gibt es quasi jemanden, der wissenschaftlich arbeitet, also klassisch vorm Rechner, und dann gibt es da einen, der das Projekt quasi im Krankenhaus selber mitdenkt, der auf der Station arbeitet. Da geht es darum, wie man Technologien quasi in die Praxis kriegt.
Ja.
Es gibt im Moment gar keinen Wortbeitrag weiter. Kann es sein, dass wir mit der Diskussion am Ende sind?
Ich würde nochmal ganz kurz, ich bin ja auch hier, um einfach Infos abzurufen. Ne? Also erstens freue ich mich ja, dass ich hier sitzen kann und endlich Kaffee kriege. Und zweitens.
Und Socken gab es auch.
Und Socken, ist Wahnsinn. Die Fahrt nach Wittenheuer hat sich.
Klammer auf, alle Zuhörer auf Twitter nachschauen, um was es geht.
Oh Gott, oh Gott. Meine Frau gräbt den Garten gerade um und ich darf hier Kaffee trinken in pinken Socken. Also so.
Das ist Gleichberechtigung.
Auf jeden
Fall. Okay. Durfte ich das jetzt sagen?
Nein, oh Gott. Der Markus, du weißt, das ist sein Angstthema, bitte. Jetzt hast du es schon wieder angesprochen.
Ach, so spät, warum ich muss jetzt auch los.
Warum kann denn nicht eine Frau den Garten umgraben? Ist doch.
Nein, vollkommen, ich wollte nur sagen, dass mein Job gerade deutlich entspannter ist
hier. Stimmt, das ist natürlich jetzt auch doof.
Das ist die einzige Perspektive, die ich aufmachen wollte. Ja. Ups, da ruft sie auch an. aber nochmal vielleicht die unterschiedlichen, also die Kompetenzen potenziell. Ne? Ich glaube, dass fundamental wichtig ist, dass sie die Dinge, die sie am Ende des Tages in Anführungszeichen verkaufen möchten oder Leuten an die Hand geben möchten, im Rahmen von Schulungen oder von Informationsgesprächen auf jeden Fall kennen und benutzen müssen, dass sie die Zusammenhänge verstehen, wo kommen die Daten her, wie werden die aufbereitet und was machen die am Ende mit dem Patienten potenziell. Weil ich potenzielle Effekte auf Patienten einschätzen können muss, wenn zum Beispiel in der häuslichen Versorgung viel mehr über Notification- und Überwachungssysteme, über Monitoring und Tracking läuft und ich Menschen zum Beispiel mit Demenz zu Hause versorgen kann, über Kamera, also nicht versorgen, sondern mit Kamerasystemen etc. überwachen kann und weiß, wo läuft mein Großvater hin am Ende des Tages, wenn er demenziell verändert ist und so weiter. Ist, welche Auswirkungen hat das auf mich und auf mein Gegenüber, dass sie verstehen, dass da Auswirkungen auf die Interaktion und auf die Beziehung zwischen den Interaktanten stattfinden werden und diese gemeinsam auch mit Patienten reflektieren können. Dass man nicht einfach nur sagt, hier nimm das Tool, alles wird besser, sondern dass man potenzielle Möglichkeiten und Auswirkungen, also Technikfolge, Konsequenzen, wenn man so möchte, an der Stelle auch mit denen gemeinsam diskutieren kann. Dass sie eine Position entwickeln, welche Dinge sie für sinnvoll halten und welche nicht. Trotzdem aber eine ambige Position haben, dass wenn ein Patient etwas möchte, was sie nicht befürworten, dass es quasi dann trotzdem möglich ist, das in den Pflege- oder Therapieprozess mit einzuarbeiten.
Und dass generell ein Verständnis davon entwickelt wird, was wirklich möglich ist, realistisch. Also bei den Therapeuten gibt es ja, bei den Physiotherapeuten gibt es ja relativ viele Trainings- und Übungstools mittlerweile. Wie gut die sind, wie die umgesetzt werden können und wie gehe ich vor allem mit den Ergebnissen um, wenn der Klient zu Hause 6-7 Tage lang geübt hat. Ich kriege entweder in digitaler oder in analoger Form Ergebnisse dieser Übungswoche in Anführungszeichen und wie kann ich das in meinen Prozess mit einbauen. Das sind, glaube ich, so Dinge, die wir stärker berücksichtigen sollten, wo Haltung oder eine Position eigentlich ausschlaggebend ist.
Hast du das Gefühl, dass sich da bei den Studierenden etwas geändert hat? Du bist jetzt auch schon ein paar Jahre da, ne?
Ja.
Wie lange bist du jetzt da?
Ich bin, oh Gott, insgesamt, ich war, ich hatte dort eine Vertretungsprofessur und jetzt die ordentliche Professur seit 2,5, 1. Januar 2017, also so 4-5 Jahre bin ich insgesamt jetzt da.
Da sind ja schon einige Studierende halt durchgelaufen quasi. Hast du ein Gefühl oder wahrgenommen, dass sich da was verändert hat, in wie die Studierenden das Thema einfordern, das Thema bewerten, keine Ahnung, kannst du das beschreiben?
Es wird nicht eingefordert. Mhm. Wenn man darüber spricht, ist es immer interessant, welche Möglichkeiten es gibt. Also ich glaube wirklich, dass wir auch so ein bisschen über den Dingen schweben, wenn wir zum Beispiel in so einem Kreis darüber sprechen, dass das gar nicht so im Alltag, also ich weiß nicht, Twitter und Blogs und so weiter rezipieren mit neuen Technologien oder Online-Diskussionen verfolgen, machen die wenigsten in dem Bereich. Es ist immer noch wie eine Diskussion mit dem Außerirdischen, wenn ich darüber rede, was potenziell möglich ist. Da hat sich nicht wirklich viel verändert in der Richtung im Sinne von, wir wollen mehr. Das kann ich bei uns, bei den Pflegestudierenden zum Beispiel nicht erkennen.
Auf jeden Fall ein ganz spannender Punkt, weil du sagst, eigentlich müssen die Haltung entwickeln und wenn wir über Studiengänge, Curricula, Kompetenzen reden, dann sind wir mal irgendwie bei Fertigkeiten und Wissen und diesen Haltungsaspekt, der kommt dann immer noch als Add-on mit dazu, aber irgendwie so, dass wir wirklich drauf fokussieren, das kriegen wir gar nicht oft genug hin. Es war neulich Forschungsgipfel und Katharina zwei großartigen Vortrag gehalten, eigentlich über ethische Implikationen der Digitalisierung und von Algorithmen. Und hinterher große Diskussion und zum Schluss wurde so, sehr jovial einhellig festgestellt, wenn so das Alleinstellungsmerkmal von Deutschland in der Digitalisierung wird die digitale Ethik sein und dass wir ethische Fragen gut beantworten können. Würde aber ja tatsächlich heißen, wir müssen bei denen, die wir ausbilden, schon eine Haltung erzeugen und ethische Diskussionen wirklich auch führen.
Aber glaubt ihr, dass eine Haltung, ganz grundsätzlich erstmal eine Haltung, spezifisch ja dann die ethische Haltung, hast du jetzt angesprochen, dass das im Studium vielleicht zu spät ist, um es da anzusprechen, weil die Leute, die studieren, sind was um die 20, Anfang 20, Mitte 20, da haben die ja schon irgendeine Art von Haltung gegenüber vielleicht digitalen Medien allgemein. Und wir hatten eben das Thema, wenn es jetzt irgendwie im Kindergarten und in der Grundschule und vielleicht auch in der weiterführenden Schule verteufelt wird, im Sinne von Handys verboten und überhaupt digitale Medien, eher nein. Und dann wollt ihr denen quasi mit Anfang 20 eine andere Haltung ans Herz legen? Wie realistisch ist das?
Ich glaube, Haltung zu entwickeln geht nicht. Also ich kann dir beibringen, letztendlich, weiß ich nicht, wie du einen Wundverband legst oder irgendwie so, also Fertigkeiten im eigentlichen Sinne. Aber eine Haltung zu entwickeln, finde ich zielgerichtet extrem schwierig. Weil die Persönlichkeit einfach so eine riesen Blackbox ist. Haltung ist, finde ich, in Performanzprüfungen an manchen Stellen beobachtbar, aber auch nur in diesen 20, 30 Minuten dann. Aber ob die Person wirklich das tief empfindet, ob es die Grundlage ihres Handelns ist an der Stelle, finde ich total schwierig. Ich glaube aber, dass der Zeitpunkt, also erstens könnte man ja nicht sagen, okay, die studieren, bevor sie zur Schule gehen. Also man kann es nicht switchen. Aber auf der anderen Seite ist der Zeitpunkt nicht problematisch, weil sich, glaube ich, eine Haltung immer aus einem Sammelsurium von Kontakten mit Menschen entwickelt und die einen nehmen X raus, die anderen nehmen Y raus. Also ich finde den Zeitpunkt nicht unbedingt schwierig, weil ich meine, meine Lehrer haben auch ganz viele Dinge gemacht, die ich heute liebe oder die ich heute hasse. Also da waren ganz viele Übereinstimmungen und Widersprüche und viel Gegeneinander. Kindergarten kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Also ist weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass diese formative Phase, was man sehr häufig sagt, zwischen 14 und 18, 19 ist es, glaube ich, so, wo mein Wertegerüst wirklich bis zum Ende meiner Tage irgendwie Form annimmt, das schon einen starken Einfluss hat, aber immer wieder geformt werden kann und verändert werden kann.
Also ich glaube das auch. Also zum einen ist das einfach die Periode, die wir, da wir jetzt an Unis und Hochschulen sind, am besten beeinflussen können. Und wir können uns was für Schule und Kindergarten wünschen, aber da haben wir gar nicht so stark Anteil dran und an der Uni können wir es. Ich glaube schon, dass sich viele Werte tatsächlich noch weiterentwickeln und man da ja also, ich habe mich auch nach 18 in meinen Werten noch irgendwie nochmal ganz, ganz stark weiterentwickelt. Jetzt ja, ich vielleicht auch später als andere oder wir Männer sind vielleicht auch, brauchen wir ein bisschen länger. Und da haben wir noch, glaube ich, großen Einfluss. Ich glaube, wir müssen es tun. Ja. Das ist ja eine bildungstheoretische Diskussion. Darf Bildung sich und soll Bildung sich auch mit Werten irgendwie befassen? Und ich glaube schon, dass sie es muss. Das muss dann jeder für sich. Also wir werden das nicht wirklich fix beeinflussen können. Aber wir können Anteil daran haben, indem wir die Diskussion immer wieder anbieten und was dann daraus gemacht wird. Das passiert in der Persönlichkeit von jedem Einzelnen. Und ich bin ja schon froh, wenn es eine gewisse Wertbeantwortung gibt, also dass man quasi schon mal weiß, was wird eigentlich von mir erwartet. Und sich dann, je nachdem, auch immer danach verhalten kann. Und das kann ich natürlich nicht wirklich bei jedem beeinflussen. Ich glaube, man muss es zum Thema machen.
Ja, beeinflussen schon, aber du kannst ja nicht in eine bestimmte Richtung gehen.
Nee, das kann ich nicht, aber ich kann nicht festlegen, in welche Richtung alle gehen, aber ich kann natürlich erstmal zeigen, was spricht wofür und was für Werte gibt es überhaupt und ich kann miteinander diskutieren und damit natürlich auch irgendwo Konsens schaffen oder auch nicht und über eine Diskussion. Ich glaube, dem dürfen wir uns nicht verwehren, sondern gibt ja auch so bildungstheoretische Ansätze, man sagt, nee, es geht eigentlich nur um Fakten und alles andere blenden wir aus und das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es macht auch Sinn, über Werte zu reden.
Ich finde die Einstellung super und ich meine, jetzt haben wir hier natürlich euch beide sitzen und ihr könnt aus der Hochschulperspektive sprechen, das ist großartig. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen gefangen in dem Buch von Precht, was ich gerade lese und sehe deshalb halt irgendwie vor allem die große Kritik an allem, was vor der Hochschule läuft. Und auch nicht an jeder Hochschule hat man so motivierte Leute wie euch, die das Thema ja auch pushen. Ich meine, es ist ja jetzt bei euch beiden so, wie ich das mitkriege, dass ihr das auch einfach versucht nach vorne zu bringen oder da drüber zu sprechen, Diskussionsangebote zu schaffen und so. Ne? Wahrscheinlich spricht aus mir nur der Wunsch, dass das einfach schon am besten früher passiert irgendwie.
Und den habe ich ja, auch. Und ich glaube, auch da können wir mitmachen. Also ich glaube, wir können in unseren Regionen, in unseren Städten, in unseren Dörfern, wo immer wir wohnen, natürlich auch mit Lehrerinnen, Lehrern, mit Schulleitern sprechen, mit Schuldezernenten und irgendwo unser Know-how mit einbringen. Also oft ist da, wenn irgendwas nicht stattfindet, ist das ja oft gar keine böse Absicht, sondern vielleicht hat nie jemand drüber nachgedacht, hat es nie hinterfragt, hat nicht die Kompetenz dazu. Und dann muss man es anbieten.
Ja.
Und wenn es dann aus böser Absicht abgelehnt wird, ja okay, aber ich glaube, es ist eher andersrum. Je mehr Gesprächsangebote man macht und je mehr Engagement man zeigt und je mehr man bereit ist, auch irgendwo mit reinzugehen, umso eher verändert man die Welt.
Ja das ist ein schöner Satz, vielleicht Schlusssatz. Du hast hier so auf die Uhr gezeigt, Sven. Ich glaube, du hast
einen Druck. Ich habe an Jans Lippen gehangen, ich konnte mich gerade nicht so konzentrieren.
Das hat sich verdammt gut angefühlt.
Ja. Ich weiß, der Sven möchte irgendwann Schluss machen, weil wir sind schon.
Na, ich habe nur darauf hingewiesen mit einem Zettel und habe die Minuten.
120. Das Hinweisen war nicht das Problem, so, wie du vorher die 50 durchgestrichen hast, wie angewidert. Das war das Problem.
Aber wie sind wir denn von 50 auf 120 gekommen? Das ist ja auch schon.
Oder
meinst du 90?
Eine Stunde 20 Minuten. Ah. Entschuldigung. Ja, das war ein Detailfehler meinerseits. Okay, das schneide ich vielleicht auch nachher raus.
Und da wäre doch eine App nicht schlecht. Die
Einstellungszeit. Die Digitalanzeige.
Ich habe noch ein wichtiges Thema, was ich auf den Tisch bringen will, bevor wir hier gleich irgendwie zum abrupten Ende kommen. Ja. Und zwar, André.
Bitte.
Wir reden die ganze Zeit über alles hier, digitale Welten und Digitalisierung und. Frage an dich.
Ich habe ein bisschen Angst.
Ich weiß exakt, und die Hörer wissen auch exakt, welche Frage jetzt kommt.
Ja. Wo landen wir mal? Im Matrix-Szenario, die Maschinen unterwerfen die Menschen quasi, oder landen wir im Star Trek-Szenario, die ganze Technologie gibt uns alle Möglichkeiten der Welt und wir können befreit von Verpflichtungen oder beruflichen Verpflichtungen der Wissenschaft und der Kunst nachgehen.
Was für Star Trek hast du denn gesehen? Ist Star Trek nicht das mit den Borgs und so?
So, das war auch mein erster.
Jo, aber die Gesellschaftsform von StarCraft ist...
ich kann auch gehen, wir haben schon 120 Minuten.
Neue, war schön, dass du hier warst.
Ja, aber ist es nicht bei Star Trek so, dass die so weit entwickelt sind, dass die immer weiter explorieren und relativ frei sind, weil die Maschinen alles übernehmen und die können dann da forschen und machen und tun?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist so. Sven nickt.
Ja, ich würde auch so sagen.
Sven nickt. Sven hat Alter.
Ich sag jetzt einfach nur ein Ja, damit es weitergeht.
Nein, Quatsch. So, jedenfalls, André. Matrix oder Star Trek?
Variante 2.
Ich glaube, dass immer, wenn es neue Technologien oder Kulturtechnologien, wenn man so möchte, sagt, ich habe da keine pessimistische Perspektive. Ich meine, das Spannende an der Digitalisierung ist ja auch, wir haben sie miterlebt. Ne? Ich bin 81er Baujahr, ich kenne noch Telefone mit Kabeln, ich weiß noch, wie es vorher war, ich habe noch Kassetten mit dem Bleistift umgedreht und so weiter und so fort. Aber es sind auch nur 30 Jahre. Irgendwie jetzt, das ist nicht viel Zeit, wenn man sich mal anguckt, was in den letzten 150 Jahren passiert ist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in 10, 20 Jahren uns nochmal hier zusammensetzen, dass ich hoffentlich andere Socken dann anhabe an der Stelle. aber dass wir dann viel, viel entspannter über diese ganze Thematik sprechen können, weil wir irgendwann auch begreifen, wie wir das vernünftig benutzen können. Mhm. Und das ist ja auch eine unglaubliche Bereicherung, jetzt mal ernsthaft. Also, wenn mir irgendeiner sagt, vor der Digitalisierung, vor dem Internet war irgendwas besser, tut mir leid. Also, nee, wart nicht. Nee, deswegen glaube ich, ich meine, das war ja auch damals mit dem Buch zu Zeiten Goethes, wo dann gesagt wurde, die Leute, die immer nur Bücher lesen und so weiter, die Verrückten, was ist los mit denen? Und heute bist du der Idiot, wenn du keine Bücher liest. Ne? Also genauso mit jeder neuen Kulturtechnik gibt es erstmal diese Hasskappenphase und diese eher ablehnende Perspektive, aber ich glaube, dass wir da einen sehr entspannten Umgang mitfinden werden und dass es am Ende des Tages fürs Gesundheitssystem, fürs Privatleben und für viele andere Bereiche eine wirkliche Bereicherung, also gesellschaftlichen Bereiche, wirklich eine sehr, sehr positive Bereicherung sein wird.
Ja. Danke. Damit ja, meine Frage beantwortet.
Ja, ich glaube, wenn kein zwingender Beitrag mehr ist, sind wir mit, ich guck mal auf die Uhr, knapp anderthalb Stunden.
Ja.
Am Ende und ja, ich würde mich ganz herzlich bedanken bei dir ganz besonders, André.
Gerne, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist.
Ja, schön, dass du hier warst. Und bei den beiden ZZ Top des Podcasts natürlich.
Wir singen jetzt noch einen, warte zum Abschluss.
Gut. gut, also vielen Dank. War echt total spannend, unterhaltsam und auch sehr reflektiert und kritisch. Und deswegen, ja, an die Hörerinnen und Hörer, lasst einen Kommentar da oder shared es in jedem sozialen Medium, in dem ihr seid.
Und guckt euch die Socken bei Twitter an.
Guckt euch die Socken bei Twitter. In dem Sinne verabschieden wir uns und freuen uns, wenn ihr nochmal wieder...
Auf Wiedersehen, wo auch immer ihr
wieder
seid.
Genau.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Nee, wir haben keinen Strom mehr, aber die Batterie
hält ewig.
Ne? Ich habe aber auch noch
Ersatz.
Ich habe Batterie hält doch ewig. Ich habe noch Ersatzbatterie.
Noch jede Menge Sauerstoff in der Flasche. Scheiß die Batterie.
Gut, jetzt muss ich nochmal gucken hier. Also zu allzu laut aufschreien solltet ihr nicht, weil sonst nicht, dass es dann auch auspegelt. Mhm. Aber es passt, glaube ich, ganz gut.
Ja, gerne. Das ist ein Podcaster-Spruch, oder? Oh, ich habe mir die Schulter ausgepegelt.
Ausgepegelt? Wahrscheinlich. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, wenn ihr es seid.
Immer.
Dann würde ich jetzt einmal anfangen.
Ich habe schon so ein dummes Grinsen im Gesicht, aber ja, ich mach mal.
Ich muss mich ehrlich zusammennehmen. Ich bin sehr gut vorbereitet.
Ehrlich, ganz geiles Intro. Einfach doof mal reinlachen.
Ja. Also wenn ich mich umgucke, ich glaube, es wird gut.
Okay. Ich glaube auch. Ich mache nochmal eben meine Ärmel hoch und dann würde ich das Intro starten.
Beim letzten Mal saßen wir nebeneinander, Jan. Da konnten wir uns nicht so aufstacheln. Ja, aber jetzt habe ich das Gefühl, hier.
Ihr zieht es einfach durch. One take, ne?
Ja.
Das hat Stichwort klar. Super.
Ich muss jetzt leider
an
eure Vernunft jetzt appellieren, kurz innezuhalten, damit ich überhaupt anfangen kann. Die Chance ab. Ich appelliere an eure Vernunft.
Ich liebe es so, wie du dich immer konzentrierst, wenn du Zweikörperproblem-Podcast sagst.
Ja, vollkommen korrekt.
Die beste Szene.
Lass uns ihn einfach alle angucken dabei.
Mir macht das gar nichts.
Ja, dann bin ich Lela.
Okay, ich weiß nicht, was besser ist, ob du ganz ernst guckst oder ganz weird irgendwie.
Ich habe gar kein Gefühl dafür, wie ich gerade gucke.
Okay, ich bin jetzt Stone Cold.
Stone Cold. Okay.
Steve Austin, oder?
Ja,
das ist Stone Cold, Steve Austin, meine Freunde.
Das kommt in die Outtakes übrigens, ganz zum Schluss. Ich kann nicht mehr richtig runterzählen.
Ist 5, 4, 2, 1, 1.
Genau. Okay.